Zu reiten.
Aber echt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur diesjährigen Weihnachtsepisode des Literarischen Saloons. Hier in Berlin am Mikrofon ist Christian Rabe. Und eben haben wir schon lachen gehört, die liebe Karin, oder?
So ist es. Herzlich willkommen auch von mir. Ich habe mir hier mein Häkelzeug hier
wieder ein paar Squares machen.
Ja, so dass ich habe gedacht, wenn wir es uns jetzt hier heute gemütlich machen mit Plätzchen und so und bevor ihr eben keine Plätzchen, ich dachte, ich esse euch jetzt nichts vor, sondern auch kein Glühwein, sondern ich häkle einfach so ein bisschen am Kaminfeuer und dann machen wir es uns so richtig kuschelig an unserer diesjährigen Weihnachtsfolge. Allerdings,
ich mache meine Heizdecke an.
Du machst deine Heizdecke an und du hast mich ja jetzt eiskalt erwischt hier mit diesem Intro. Ist das geil, Leute? Also ich meine, ich wusste natürlich von nichts, beziehungsweise ich hatte jetzt eine klitzekleine Vorwarnung, die da lautete, ich mute uns jetzt mal nicht und ich spiele dir ein Intro vor, das hast du noch nicht gehört und es dauert ein bisschen länger. Aber dass er wirklich in Echtzeit von Berlin in die Prärie reiten wird mit einem großartigen Text und sehr viel tierischer Untermalung, ich konnte es nicht ahnen. Großartig.
Genau, ich dachte mir, wir machen ja gerne mal immer wieder alles anders. Und nachdem wir uns ohnehin dazu entschlossen hatten, was wir euch hiermit jetzt auch kundtun, dieses Jahr einfach mal wieder etwas alles anders zu machen, dachte ich mir, dann passt das auch, dass es ein anderes Intro gibt. Und es wird auch ein Outro geben, was ihr auch noch nie gehört habt.
Übrigens auch nicht, ich bin schon auch
richtig,
wieder.
Richtig, ja, und ich freue mich auch schon drauf. Also ich hoffe, das wollen wir mal nicht zu früh hier preisgeben, denn wir sind ja in der Weihnachtsfolge und das so hat auch es. Während der Folge noch so ein kleines bisschen was mit Vorfreude zu tun, würde ich sagen.
Also bei mir schon ganz enorm, weil ich weiß ja von nicht vielem. Also mein Beitrag für diese Weihnachtsfolge, also ist jetzt auch nicht so gering, aber den habe ich ja schon vor einiger Zeit abgeschlossen. Und
das ist ja dann für dich immer aus den Augen, aus dem Sinn. Ja.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Und du hast dann gesagt, ja, ich kümmere mich dann drum, also im weiteren Verlauf. Das heißt, also ich habe keine Ahnung, was das jetzt konkret bedeutet.
Genau, ich habe dir bloß irgendwann einen Screenshot geschickt von der fertigen Aufnahme, zumindest, dass du sehen konntest, dass wie du vermutet hattest, und ihr müsst jetzt ganz stark sein, die Aufnahme dessen, was mir Karin geliefert hat, denn das ist etwas, was wir anders machen. Wir haben uns diesmal nicht von anderen Leuten etwas liefern lassen, sondern Karin hat gesagt, sie schreibt eine etwas längere Weihnachtsgeschichte, die ich vertone, und das, was ich dann vertont habe, summiert sich auf ein 1 Stunde, 21 Minuten und 45 Sekunden.
Krasser Scheiß.
Im Prinzip also so ähnlich so lang wie im letzten Jahr, nur eben nur eine Aufnahme.
Ja, und ich hoffe, also ich glaube, auf Gruseleffekte und sowas haben wir dieses Mal auch verzichtet.
Genau.
Dankenswerterweise. Wir haben einfach mal gesagt, okay, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Kontrolle zurückhaben.
Ja, absolut.
Und eigentlich war meine Idee gar nicht so eine super lange Geschichte zu schreiben, ja, sondern ich wollte halt eine kleine Weihnachtsgeschichte schreiben, die jetzt eben nicht so üblich ist, wie, also nicht so, was man jetzt unbedingt von mir erwarten würde. Ja, ich glaube, das ist mir gelungen.
Jo, doch, durchaus. Und ich habe so das Gefühl, dass du ein ganz kleines bisschen Blut geleckt hast. Insofern.
Ja, also wir müssen jetzt alle sehr stark sein. Alle, die wir hier sind, müssen jetzt wirklich unfassbar stark sein. Und haben wir denn sonst noch was zu bereden? Ich glaube erstmal nicht, oder?
Also das Einzige, was wir vielleicht noch anzukündigen haben, ist das, was wir auch schon schriftlich angekündigt haben in einem gewissen Instagram-Post. Es wird zwei GewinnerInnen geben, die wir aus der Instagram-Verlosung heute bekannt geben werden, aber Bescherung ist immer erst hinterher. Deswegen gibt es zuallererst für Karin die Bescherung, dass sie nämlich das, was sie geschrieben hat, jetzt auch zu hören bekommt. Und ihr damit auch.
Ich freue mich so sehr.
Der Drache im Fabergé-Ei. Eine weihnachtliche Kurzgeschichte von C.C. Ravenmiller, verfasst von Charlotte McGregor, gelesen von Christian Rabe. Der Abend vor dem größten Tag seiner Karriere. Liam. Winston winselte leicht und in Liam meldete sich das schlechte Gewissen. Der Arbeitstag dauerte schon wieder viel zu lange. Doch morgen war der große Tag, vielleicht der wichtigste in seiner bisherigen Karriere. Die Augen der versammelten Kunstwelt würden auf Edinburgh Fine Arts and Antiquities liegen. Auf ihm, dem es gelungen war, den größten Coup der Geschichte des zwar renommierten und altehrwürdigen, aber im internationalen Markt eher unwichtigen Auktionshauses zu landen. Morgen würde das von zahllosen Legenden umrankte Turquoise Dragonheart unter den Hammer kommen. Ein Ei, das 1902 von Peter Karl Fabergé als Geschenk des russischen Zaren Nikolaus II. Für einen schottischen Earl angefertigt wurde, der nebulös als Freund des Herrschers bezeichnet wurde, vermutlich aber eher eine Art Mentor oder finanzieller Förderer gewesen war. Die Nachfahren des einst so reich Beschenkten schienen heutzutage eher klamm zu sein und erhofften sich von der Auktion einen warmen Geldregen. Da Liam mit einem Erlös von mindestens 20 Millionen Pfund rechnete, sollte wohl dafür gesorgt sein. Die Aufregung unter den Sammlern war riesig und er wusste, dass nicht nur Museen, sondern auch etliche Privatleute auf der ganzen Welt morgen ihre Gebote abgeben würden. Wieder fiepste Winston. »Gleich geht's nach Hause, mein Guter«, sagte Liam und beugte sich zu seinem treuen Corgi, der neben dem Schreibtisch in seinem Körbchen lag und ihn nun aus seelenvollen, aber scheinbar tief traurigen Augen ansah. Sein Hund war ein geschickter Manipulator, aber im Grunde hatte er auch recht. Es war alles vorbereitet für den nächsten Tag und ob er noch länger blieb oder nicht, würde nichts daran ändern. Seine Mitarbeiter waren längst im Feierabend und auch er fuhr nun seinen Computer herunter und steckte den aufwendig produzierten Katalog mit den Exponaten in seine Tasche. Es konnte schließlich nicht schaden, sich heute Abend noch ein letztes Mal mit sämtlichen Spezifikationen der Kunstwerke zu befassen, die er morgen versteigern würde. Dann vibrierte sein Handy. Liam nahm es zur Hand und runzelte die Stirn, als er den Absender erkannte. Catherine, seine Ex-Frau. Er merkte, wie sich sein Herzschlag erhöhte, denn Nachrichten von ihr bedeuteten eigentlich immer Ärger. Oder Stress. Oder beides. »Ich bring dir die Mädels schon heute. Unser Flug wurde umgebucht und wir müssen morgen absurd früh raus. Bist du zu Hause? Soll ich Takeaway mitbringen, Pizza oder Asiate? C.« Liam verlor den Überblick über die Gedanken und Emotionen, die ihn gleichzeitig wie scharf abgefeuerte Munition trafen. Er hasste es, wenn seine sorgsam ausgearbeiteten Pläne einfach so in die Binsen gingen. Seine Ex-Frau wusste ganz genau, wie wichtig der morgige Tag für ihn war. Und so sehr er seine 11- und 17-jährigen Töchter Helena und Antonia liebte, sorgten die beiden doch immer für Chaos, das er vor diesem großen Tag nicht brauchen konnte. Wollten Catherine und ihr neuer Partner nicht erst übermorgen in die Weihnachtsferien nach Dubai fliegen? Warum der plötzliche Sinneswandel? Er glaubte keine Sekunde lang, dass die Airline die Flüge umgebucht hatte, sondern dass es die ganze Zeit so geplant war und man ihn nur in falscher Sicherheit gewogen hatte. »Shit, shit, shit, shit«, fluchte er leise vor sich hin und lockerte dann seine Krawatte, weil sie ihn plötzlich einzuschnüren drohte. Winston, der feine Antennen für die Gefühle seines Herrn hatte, jedenfalls feinere als seine Ex, stupste Liam an und leckte ihm dann über die Hand. »Du hast ja recht«, murmelte er. Es half schließlich nicht, sich aufzuregen. Und was machte es schon für einen Unterschied, ob die Mädchen bereits heute statt morgen Abend zu ihm kamen? Er freute sich auf die gemeinsamen Feiertage mit ihnen und vielleicht würden sie ihn auch ein bisschen ablenken, sodass er nicht die halbe Nacht daran dachte, dass morgen die gesamte Kunstwelt ihre Augen auf ihn richten würde. Er atmete ein paar Mal tief durch, dann nahm er erneut sein Telefon zur Hand und tippte seine Antwort. »Bin noch bei der Arbeit, mach aber gleich Schluss. Die Mädchen haben ja einen Schlüssel. Frag sie doch, was sie essen wollen. Ansonsten kümmere ich mich darum. William.« Sein voller Name dürfte für Catherine Hinweis genug sein, wie verärgert er über die abrupte Planänderung war, ohne dass er viele Worte finden musste. Zufrieden mit dieser leicht kindischen, passiv-aggressiven Kommunikation, steckte er sein Handy ein und stand auf. »Komm mit«, forderte er seinen Corgi auf, »lass uns noch ein letztes Mal nachsehen, ob in den Ausstellungsräumen alles in Ordnung ist, und dann geht's heim. Dort wartet eine Überraschung auf dich.« Winston schwenkte enthusiastisch sein ganzes Hinterteil. Das Wort »Überraschung« hatte immer diesen Effekt und Liam musste lächeln. Dieser seltsame, schwanzlose Hund mit seinem fuchsroten dichten Fell und den lustigen weißen Abzeichen schaffte es mühelos, seine gute Laune wiederherzustellen. Seine Schwester hatte ihm den Welpen vor 5 Jahren kurz nach der Scheidung von Catherine geschenkt und seitdem waren sie unzertrennlich. Außerdem waren Ellie und Tonya, wie er seine Töchter meist liebevoll nannte, verrückt nach dem fälligen kleinen Bruder, sodass sie so viel Zeit wie möglich bei ihrem Vater verbrachten. Liam schlüpfte in seinen Mantel, schlang sich den weichen Tartanschal um den Hals und setzte seinen Hut auf. Dann löschte er das Licht im Büro und trat durch den langen Flur in die Ausstellungsräume und den Auktionssaal. Alles sah aus wie bei seiner letzten Inspektion am frühen Nachmittag. Er knipste die Lichter aus und aktivierte eine Alarmsicherung nach der anderen. Zum guten Schluss trat er in den Hauptraum, wo auf seiner marmornen Halbsäule effektvoll angestrahlt der Star der Auktion ruhte. das unschätzbar wertvolle, reich verzierte Fabergé-Ei. Nur, dass es scheinbar während der letzten 2 Stunden irgendwie seinen überirdischen Glanz verloren hatte. Und die zahllosen Juwelen, mit denen es überkrustet war, waren es bei Catherines Nachricht Ärger und Wut gewesen, die ihn aus der Ruhe gebracht hatten, griff nun nackte Panik nach ihm. Winston stieß ein unbehagliches Winseln aus, als Liam noch einen Schritt näher trat. Waren da etwa Risse in der Schale? Der Beginn einer neuen Zeitrechnung.
Der Beginn eines neuen Kapitels.
Genau. Ashlyn fröstelte, obwohl das eigentlich gar nicht möglich war. Sie saß mit prominenten Mitgliedern des Hohen Rates der alten Völker, einigen vorgeblichen oder tatsächlichen Drachenhütern sowie hochrangigen Vertretern beider Höfe um die gigantische, kreisrunde, offene Feuerstelle herum, die im Keller einer Highlandburg Wärme und flackerndes Licht spendete. Der heutige Abend markierte nicht nur den Beginn einer neuen Zeitrechnung für die magische Welt, sondern auch für sie persönlich. In wenigen Minuten würde sie nicht nur ein für allemal rehabilitiert sein, sondern endlich auch...
Die Wandlung müsste längst begonnen haben,
hörte sie eine Stimme neben sich raunen, und sie spürte die missbilligenden Blicke ihrer Mutter, auch ohne, dass sie zu ihr sah. Alle im Raum starrten das prachtvolle Ei an, aus dem der Prophezeiung nach heute endlich der geflügelte Heilsbringer schlüpfen sollte. Ein Wesen, das gleichermaßen mächtig wie gutherzig sein sollte, furchteinflößend und wunderschön. Ein Grenzgänger, der die tiefen Gräben zwischen den alten Völkern untereinander sowie zwischen der magischen und der nicht-magischen Welt überbrücken konnte. Bloß kein Druck, dachte Ashlyn für sich, und fühlte ein wenig Mitleid mit dem bedauernswerten Geschöpf, auf dessen noch nicht einmal geborenen Schultern eine derartige Erwartungshaltung lag.
Laut der Verheißung hätte die Wandlung vor 3 Minuten beginnen sollen,
zischte eine andere Stimme, die Ashlyn nicht kannte. Offensichtlich nahm man hier im Publikum den jahrhundertealten Orakelspruch wörtlich, und Ashlyn fragte sich zum wiederholten Mal, ob sich nicht am Ende ein Zwerg aus dem Gotthardmassiv einen Scherz erlaubt hatte, als er von der präzisen Schlüpfzeit um 20.17 Uhr am Abend der Wintersonnenwende geschrieben hatte. Nur Schweizer mit ihrem Uhrenfetisch legten sich auf solche Aussagen fest. Allerdings ihrer Erfahrung nach nur die menschlichen. Doch so gut kannte sie sich dann doch wieder nicht aus. Allerdings merkte sie, wie auch in ihr langsam die Nervosität anstieg. Nur noch wenige Minuten und die nervtötende Dauerbeobachtung, unter der sie seit Jahrzehnten stand, würde sich lockern. Dann könnte sie endlich Dinge tun.
Das ist mehr als ungewöhnlich, donnerte nun eine tiefe Männerstimme. Das Ei hätte längst seine Tarnung verlieren und seine Ausgangserscheinung annehmen müssen.
Ashlyn starrte auf das prachtvolle, blaugrün schillernde Fabergé-Ei, das über und über mit funkelnden Juwelen und Goldornamenten besetzt war und auf einem dunkelroten Samtkissen ruhte. Sie fand diese Form eigentlich viel hübscher als ein normales, schnödes Drachenei. Nicht, dass sie viel Erfahrung damit hatte. Genau genommen keine aus erster Hand, sondern nur aus den Aufzeichnungen ihrer Schulbücher. Die feinen Härchen auf ihren Armen stellten sich auf, und ihr Nacken kribbelte unheilvoll, als sie die Blicke des gesamten Auditoriums auf sich fühlte.
»Vielleicht ist es tot?«
sprudelte prompt der erste und dümmste Gedanke hervor, der ihr durch den Kopf geschossen war. Ihre Mutter neben ihr sog scharf die Luft ein. Jemand japste entsetzt auf.
»Wieso? Das ist doch möglich, oder? Ich meine, wie lange liegt das Ding jetzt schon herum? 1000 Jahre? Da kann doch einiges schiefgehen.«
Darüber hatte sie in den letzten Tagen oft nachgedacht. Wäre ihr klar gewesen, welche Erwartungen ihre Familie an sie gehabt hatte, hätte sie sich garantiert bereits im Mutterleib stranguliert. Obwohl, nein, eher nicht. Dafür machte das Leben viel zu viel Spaß. Aber der Punkt war doch, dass bei jeder Schwangerschaft etwas schiefgehen konnte. Garantiert auch bei einem Drachenei, das ohne den Schutz seiner Mutter jahrhundertelang vermutlich in irgendwelchen feuchten Kellern herumgelegen hatte, bis jemand auf die Schnapsidee gekommen war, eine Legende darum zu stricken. Vielleicht war an der Sache auch überhaupt nichts dran. Vielleicht lachte sich gerade jemand gewaltig ins Fäustchen und sie hatte den Ärger. Mal wieder. Herzlichen Dank auch.
Es ist nicht tot, beharrte die sonore, tiefe Stimme. Die Prophezeiung ist eindeutig.
Es wäre nicht die erste Fälschung, dachte Ashlyn und presste ihre Lippen aufeinander. Diese Leute hier nahmen sich viel zu ernst und hatten keine Ahnung davon, was in der Welt möglich war. In der wirklichen Welt. Ihr Volk blickte schon immer höchst überheblich auf die Menschen hinab, hielt sie für roh zurückgeblieben und unwürdig, weil sie nicht magisch begabt waren. Oder nur die allerwenigsten. Doch diese Arroganz würden sie eines Tages bitter bezahlen. Da war Ashlyn sich sicher. Allein schon, wenn sie an die grandiose menschliche Errungenschaft des Internets dachte. Das war wirklich die reinste Magie. Doch davon wollten ihre Leute natürlich nichts hören.
Dein Job war simpel, zischte nun ihre Mutter, und das bedrohliche Funkeln in ihren Augen bohrte sich tief in Ashlyns Seele, wo es prompt einen weiteren tiefen Kratzer hinterließ. Du musstest lediglich das Ei aus dem Bankschließfach holen und hierher bringen.
Genau das habe ich gemacht, beharrte Ashlyn, und es war auch die Wahrheit. Mit der kleinen Ergänzung, dass sie danach noch ein wenig über den Weihnachtsmarkt von Edinburgh gebummelt war, in einem schnuckeligen, beinahe magischen Café namens The Wild Winds Tee getrunken hatte und schließlich noch in einem Auktionshaus die Ankündigung... Moment! Das Frösteln machte schlagartig einem Schweißausbruch Platz. In dem Auktionshaus Edinburgh Fine Arts and Antiquities war eine große Versteigerung angekündigt für morgen. Mit einem gigantischen blaugrünen Fabergé-Ei als wertvollstes Exponat. Sie linste zu dem Ei auf dem Samtkissen, das sich immer noch weigerte, seine Tarnung aufzugeben und ein Drachenbaby schlüpfen zu lassen. Das konnte nur eines bedeuten. Es muss eine Verwechslung gegeben haben, rief sie laut, ehe sie sich bremsen konnte.
Es gibt keine Drachen. Liam wusste nicht, was er denken sollte. Was er gerade mit seinen eigenen Augen sah, konnte nur ein schlechter Scherz sein. Das Ei, das überhaupt nicht mehr wie das Turquoise Dragonheart aussah, vibrierte und er meinte, schabende Geräusche daraus zu hören. Winston presste sich gegen seine Waden, doch diesmal war es kein Trost, den sein kleiner Hund spenden wollte. Vielmehr zitterte er am ganzen Leib. Liam fühlte sich wie gelähmt, unfähig sich zu bewegen oder auch mal einen klaren Gedanken zu fassen, starrte er auf das Ei, auf dessen Schale sich nun ein weiterer Riss bildete. Das Schaben und Scharren aus dem Inneren wurden lauter und klangen fast schon verzweifelt oder wütend. Er meinte, ein frustriertes Schnorcheln zu hören und sah sich im Raum um. Erlaubte sich hier jemand einen schlechten Scherz mit ihm? Sein Blick fiel auf die diskret angebrachten Überwachungskameras, die wirklich jeden Winkel mit ihren kalten Linsen im Blick hatten. War es am Ende ein Beitrag für die versteckte Kamera? Sollte er fürs Fernsehen veräppelt werden? Aber dafür hätte er jemand die Gelegenheit haben müssen, das Ei heimlich auszutauschen. Und Liam war sich sicher, dass niemand außer ihr selbst während der letzten 2 Stunden hier gewesen war. Trotzdem war dies die einzige, halbwegs logische Erklärung.
»Großartiger Trick«,
rief er also forciert fröhlich in Richtung der Kamera, die direkt über dem Ei angebracht war.
»Ich wäre fast darauf reingefallen.«
Er presste ein falsches Lachen hervor. »Können wir das jetzt bitte an dieser Stelle beenden? Ich muss nämlich nach Hause.« Keine Reaktion. Nur Winston zitterte weiterhin, und aus dem Ei hörte er ein angestrengtes Schnauben, das in seinen Ohren beinahe höhnisch klang. Sollte er die Polizei anrufen? Doch was könnte er ihr sagen?
»Ich möchte einen Diebstahl melden. Ein mindestens 20 Millionen Pfund wertvolles Fabergé-Ei wurde gegen etwas ausgetauscht, das ein Straußenei sein könnte und aus dem...«
Nun war es sein eigenes frustriertes Schnauben, das seinen fruchtlosen Monolog unterbrach. Niemand würde ihm glauben. Er glaubte es ja selbst nicht. Aber die Tatsache blieb, dass ohne den geringsten Zweifel etwas oder jemand gerade Anstalten machte, aus diesem Ei zu schlüpfen. Dieses Etwas schien sich wahnsinnig anzustrengen, denn die Geräusche wurden immer ungeduldiger. Liam dachte an die Geburten seiner Töchter. Da hatte sich Catherine auch angehört, als würde sie mit einem wütenden Monster ringen.
Was zur Hölle bahnte sich da gerade vor seinen Augen seinen Weg ins Leben? Liam merkte, wie ihm kalter Schweiß den Rücken herunterlief. Er war ein Kunstliebhaber und Kenner, aber er war auch durch und durch Realist. Und doch ahnte er, nein, wusste er, mit einer erschreckenden Sicherheit, dass, was soeben vor seinen Augen geschah, nicht in den Grenzen von Biologie und Naturwissenschaften zu erklären war. Zumindest nicht in den Grenzen, die er bereit war anzuerkennen. Es knackte vernehmlich, und im nächsten Moment fiel ein handtellergroßes Stück Eierschale zu Boden. Liam war sich sicher, ein erleichtertes Seufzen zu hören. Und dann starrten ihn zwei stecknadelkopfgroße, schwarze Augen an, die in einem Gesicht saßen, das über und über von blaugrün schimmernden Schuppen besetzt war. Es
da wäre ich gern dabei gewesen.
Reptilienkopf. Aber er hatte keine Vorstellung davon, welche Art von Echse das sein könnte. Winston schlotterte nach wie vor, doch nun übernahm eindeutig seine Neugier. Er kam hinter Liams Beinen hervor und näherte sich dem heruntergefallenen Stück Schale, das er interessiert beschnüffelte. Die Augen des Reptils hatten sich nun auf den Hund geheftet, und was Liam im Mienenspiel des halbgeschlüpften Wesens zu erkennen glaubte, gefiel ihm ganz und gar nicht. Ohne darüber nachzudenken, sondern rein instinktiv, stürzte er sich nach vorne, stieß einen Ständer um, der das rotsamtene Absperrseil hielt, und riss seine Ledertasche auf. Gerade noch rechtzeitig, ehe sich das kleine Biest auf Winston stürzen konnte. Rasch verschloss er die Tasche wieder und hielt sie am ausgestreckten Arm von sich weg. Winston war mit einem entsetzten Quieken zur Seite gesprungen und linste nun misstrauisch auf die Tasche, die sich unregelmäßig ausbeulte und aus der unheilvolle Geräusche zu hören waren. Geräusche, die von dem Wesen stammten, das eigentlich nur ein Drache sein konnte, wenn es Drachen gäbe. Was es nicht tat. Definitiv nicht. Da war sich Liam absolut sicher. Total sicher. Ohne den geringsten Zweifel. Oder? Shit, entfuhr sie ihm erneut. Nun hörte er, wie Papier in der Tasche zerrissen wurde. Sein wunderbarer Katalog. Seine Notizen. Der Vertragsentwurf für die nächste große Auktion im kommenden Jahr. Hör auf damit, rief er empört und schüttelte die Tasche. Kurz war Ruhe. Dann ertönte ein Klagelaut, der Liam schier das Herz zerriss und Winston zu solidarischem Geheul inspirierte. Das Wesen, der Drache oder was auch immer es war, hatte Angst. Es war frisch geboren und hatte sich seinen Start ins Leben ganz sicher auch ganz anders vorgestellt, als in einer Ledertasche voller Papier und ohne Futter und Mutterliebe gefangen zu sein. Liam weigerte sich immer noch, die Möglichkeit eines Drachen zu akzeptieren. Aber eines war klar, dieses Neugeborene war verzweifelt. Kunstkenner und Realist hin oder her, er war niemand, der jemanden in höchster Not seine Hilfe und sein Mitgefühl verweigerte. Es war eine Verwechslung. Ashlyn.
Was genau meinst du mit Verwechslung?
Wollte der halbe Saal unisono von Ashlyn wissen. Sie hatte das Gefühl, in einer griechischen Tragödie mit Chor und allem drum und dran gefangen zu sein. Was war in ihrer Aussage so schwer zu verstehen? Ich meine damit, dass man mir das falsche Ei ausgehändigt haben muss, sagte sie mit so ruhiger Stimme, wie es ihr nur eben möglich war. Gleichzeitig tastete sie nach ihrem Smartphone, das sie in der Tasche ihres traditionellen Ritualgewands in den Raum geschmuggelt hatte.
Das ist unmöglich,
donnerte wieder die laute Männerstimme, die wohl dem obersten Wichtigtuer der Drachengilde, oder wie sich die Typen auch nannten, gehörte.
Es gibt eine lückenlose Dokumentation über die Aufenthaltsorte des Eis.
Tatsächlich? Ashlyn hob eine Braue und versuchte, den bohrenden Blick ihrer Mutter auszublenden. Sie musste sich konzentrieren. Natürlich gab es in diesem Gemäuer keinen Netzempfang, doch sie hatte nicht umsonst viel Zeit in der Menschenwelt verbracht und sich in den letzten Jahren ein paar sehr nützliche kleine Zauber erarbeitet. Diskret zeichnete sie mit ihrem Zeigefinger ein Unendlichkeitssymbol in die Luft über ihr Handy und schon war sie mit dem Internet verbunden. Das ich auch hatte den Nachteil, dass innerhalb kürzester Zeit Dutzende Benachrichtigungen eintrudelten und lustige Töne von sich gaben. Mist, warum hatte sie ihr Gerät nicht auf lautlos gestellt? Rasch unterdrückte sie die Töne und blickte wieder in die Runde. Das Ei war angeblich 1000 Jahre lang in unterschiedlichen Tarnungen an diversen Orten untergebracht, darunter in der Obhut der alten Völker und zuletzt der Menschen. Da halte ich es für außerordentlich wahrscheinlich, dass es dabei irgendwann zu einer Verwechslung gekommen sein mag.
Willst du damit andeuten, dass es ein bewusster Sabotageakt war, oder willst du nur von deiner eigenen Unfähigkeit ablenken?
Kam es schneidend von ihrer Mutter. Sollten Eltern nicht eigentlich zu ihrem Nachwuchs halten? Ihn unterstützen, wenn er sichtlich in Not war? Offenbar nicht.
Und wie kommst du darauf, dass das Ei unterschiedliche Tarnungen angenommen hat?
Wollte wieder der Oberdrachenguru wissen.
Erstens steht es so in dem Text, den man mir als Briefing für die Mission überlassen hat. Und zweitens entspricht die aktuelle Erscheinungsform einem kunstvollen russischen Ei, das aus der Werkstatt des Juweliers Peter Karl Fabergé stammt. Und diese Werkstücke gibt es erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ashlyn war ein wenig stolz auf ihre eigene Recherche. Auch wenn sie starke Zweifel an der gesamten Drachenei-Legende hatte, fand sie den Punkt mit den wechselnden Designs ganz charmant. Sie tippte möglichst unauffällig ein paar Begriffe in die Suchmaschine ihres Smartphones und landete dann tatsächlich gleich auf der Seite des Auktionshauses, an dem sie vor 3 Tagen vorbeigekommen war. Dort war auch das Ei abgebildet, mit der Ankündigung, dass es morgen versteigert werden würde. Sie schluckte, als sie daran dachte, dass dort womöglich vor wenigen Minuten... »Was habe ich dir zur Verwendung dieser Menschenspielzeuge gesagt?« fuhr ihre Mutter sie an. »Du bist wirklich eine Schande für unsere Familie, für unser gesamtes Volk!« Sie schnaubte aufgebracht.
»Ja, ja, ich weiß«, murmelte Ashlyn, ohne in die Richtung der Frau zu blicken, die ihr vor 278 Jahren das Leben geschenkt hatte. Stattdessen wandte sie sich an den Kerl mit der Donnerstimme und hielt ihm ihr Handy entgegen.
»Ich schätze, ich habe das wahre Drachenei gefunden«, sagte sie.
Der Mann wagte es nicht, ihr Telefon anzufassen, doch sein Blick war sehr beredt.
»Was ist das?«, wollte er wissen.
»Das ist die Website eines renommierten Auktionshauses in Edinburgh und die Ankündigung, dass morgen das Turquoise Dragonheart Eye von 1902 versteigert werden soll«, sagte sie und deutete dann auf das identische Ei, das immer noch auf dem roten Samtkissen ruhte.
»Und wenn wir davon ausgehen, dass es sich um unser Ei handelt, dürfte unser Drache soeben in den Räumlichkeiten des Auktionshauses geschlüpft sein.«
Die momentane Stille im Raum war dröhnender als der anklagende griechische Chor von eben oder die aufgebrachten Anschuldigungen ihrer Mutter.
»Willst du damit etwa andeuten, dass unser Drache in der Menschenwelt geschlüpft ist?«
hauchte der Drachenhüter mit vor Entsetzen bebender Stimme. Ashlyn zuckte mit den Schultern.
»Ich will gar nichts andeuten. Ich habe offen gestanden keine Ahnung, aber das erscheint mir die einzig schlüssige Erklärung zu sein.«
»Das wäre eine Katastrophe.«
Die volle Stimme des Mannes war zu einem gekrächzten Wispern verkommen. Ashlyn musste ihm insgeheim beipflichten, wenn auch aus anderen Gründen. Sie stellte sich sehr plakativ vor, wie die Menschen auf einen neugeborenen Drachen reagieren würden. Einem magischen Wesen, das von epischem Hunger getrieben war und, nein, lieber nicht weiterdenken.
»Jedenfalls war es nicht meine Schuld«, hörte sie sich selbst sagen. »Laut der Information auf der Website befindet sich das Ei bereits seit fast 2 Monaten in der Obhut des Auktionshauses, das durch zahlreiche Experten seine Echtheit bestimmen hat lassen.«
»Was ist eine Website?«
wollte der Mann konsterniert von Ashlyn wissen. Sie schloss kurz die Augen. Wie sollte sie das erklären, damit diese engstirnigen Ignoranten das auch verstanden?
»Es ist ein Dokument in einer Sphäre der oberflächlichen menschlichen Magie«, sagte sie dann.
»Oberflächliche menschliche Magie?«
»Die wenigsten Menschen sind zu echter Magie fähig. Daher haben sie vor einigen Jahren eine, nun ja, dürftige Alternative erschaffen.«
Sie räusperte sich und dachte an ihre Zeit in Seattle zurück, wo sie einst eine heiße Affäre mit einem nervösen Nerd gehabt hatte, der dann später als Vater des Internets galt.
»Man darf nicht alles von diesen Dokumenten glauben, doch in diesem Fall scheint mir die Information seriös zu sein. Wenn es bei den Menschen um Geld geht, wird zwar viel betrogen, aber selten gescherzt.«
Der Drachenmann sah sie verständnislos an.
Yakoa schwieg, und selbst ihrer Mutter hatte es die Sprache verschlagen. Auch eine Premiere. Ich denke, wir müssen uns mit der Situation anfreunden, dass unser Drachenei irgendwann während der letzten 120 Jahre gegen das Turquoise Dragonheart ausgetauscht wurde, warum auch immer. Der Name des Eis lässt jedoch den Schluss zu, dass es womöglich kein Zufall war.
Dann müssen wir alles tun, um den Drachen zurückzubekommen,
rief der Hüter, der seine Stimme wiedergefunden hatte.
Und weil du dich so gut in der Menschenwelt auskennst, wird das deine Aufgabe sein.
Juhu.
Die Tasche brennt. Liam. Liam hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Also ließ er sich rein von seinen Vaterinstinkten leiten und verließ mit Winston und dem Wesen in seiner Aktentasche das Auktionshaus. Er war geistesgegenwärtig genug, die Alarmanlage anzustellen, auch wenn das vermutlich auch keinen Unterschied mehr machte. Sein wertvollstes Exponat war verschwunden. Er hatte keine Ahnung, wie er den Verlust des kostbaren Fabergé-Eis erklären konnte, doch das war ein Problem für später. Jetzt musste er sich zunächst um seinen Schützling kümmern. Ob das Tierheim sich wohl auch um Flugechsen kümmert? Fragte er sich insgeheim, als er mit seinem Hund den knapp 20-minütigen Heimweg durch die belebte Altstadt von Edinburgh antrat. Auf dem Weihnachtsmarkt herrschte noch reichlich Betrieb und ihm lief bei den verlockenden Gerüchen das Wasser im Mund zusammen, genau wie Winston, der mit zuckender Schnauze die Witterung aufnahm und seinen Schreck zu vergessen schien. Auch die Aktivitäten in der Tasche nahmen wieder zu. Würde sie etwaigen Fluchtversuchen standhalten können? Liam hätte gerne einige der duftenden Scotch Pies gekauft, aber ihm fiel ein, dass sich sein Geldbeutel ebenfalls in der Tasche befand und er auf keinen Fall riskieren wollte, sie zu öffnen. Hoffentlich hatte Catherine die Mädchen tatsächlich mit Proviant bei ihm zu Hause abgeliefert. Und hoffentlich war sie auch schon wieder abgeschwirrt und wartete nicht etwa auf ihn. Er blieb so abrupt mitten auf der belebten Gasse stehen, dass zwei Frauen fast gegen ihn prallten und ihn gereizt anzischten. Winston sah ihn ebenfalls irritiert an. »Ich kann das Dings doch unmöglich mit heimbringen«, sagte er zu seinem Hund. »Es wollte sich auf dich stürzen und dann...« Winston setzte sich und sah ihn mit schräg gelegtem Kopf an. »Was, wenn er es... auch die Mädchen...« Erneut ertönte ein Klagelaut aus der Tasche und wieder zog sich Liams Herz voll Mitgefühl zusammen. Glücklicherweise war es so trubelig, dass keiner der anderen Passanten etwas davon mitbekam. »Hey, was soll das?« schnauzte ihn jedoch ein junger Typ an. »Willst du hier Wurzeln schlagen oder was?« Er rempelte Liam an und drängelte sich dann vorbei, nur um sogleich wieder abrupt stehen zu bleiben. »Alter, deine Tasche kokelt!« sagte er und klang längst nicht mehr so genervt wie eine Sekunde zuvor. »Shit«, murmelte Liam, als er sah, wie buchstäblich feine Rauchwölkchen aus den Ritzen nach oben stiegen. Er drehte sich kurz um und traf dann eine Entscheidung. »Komm, Winston, wir beeilen uns wohl besser.« Die letzten 500 Meter zur Wohnung legten sie fast im Laufschritt zurück und Liam keuchte genauso wie Winston, denn es war steil bergauf gegangen und sie hatten etliche Treppen nehmen müssen. Liams Wohnung lag in einer vergleichsweise ruhigen Seitenstraße in Spuckweite zur Royal Mile. Von seinem Balkon aus konnte er sogar einen Blick auf die Burg erhaschen. Das bedeutete aber noch einmal steile Altbautreppenfluchten bis in den vierten Stock. Verdammt! Sein Wohnungsschlüssel befand sich ebenfalls in der Tasche. Um Luft ringend klingelte er Sturm und gleich darauf öffnete ihm Helena die Tür. »Hi, Dad«, rief sie fröhlich und wollte sich ihm in die Arme werfen, doch er schob sie sanft, aber deutlich zur Seite und stürmte dann ins Badezimmer, wo er seine Tasche in die Badewanne stellte. Es qualmte immer noch und roch zunehmend brenzlig nach verkohltem Papier. »Dad, was ist los?«, wollte Helena wissen und trat näher. »Brennt deine Tasche?« »Was brennt?« Antonia war ebenfalls ins Bad gekommen und verzog angewidert das Gesicht. »Was ist...« Sie kam nicht weiter mit ihrem Satz, denn nun fing die Tasche an, in der Badewanne herumzuhüpfen. Liam hörte wieder das scharrende Geräusch, das er schon im Auktionshaus wahrgenommen hatte, kurz bevor das Wesen geschlüpft war. Vermutlich würde die Lederhülle nicht mehr lange halten. Er riss die Handbrause aus der Halterung und drehte das Wasser auf. Ein Wohnungsbrand wäre jetzt noch die Krönung des Abends. Winston winselte. Helena kicherte, aber es klang nicht fröhlich, sondern hochgradig verunsichert.
»Dad, das ist nicht witzig«, befand Antonia und hörte sich dabei beinahe wie ihre Mutter an.
All das nahm Liam ganz präzise wahr. In den wenigen Augenblicken, die es dauerte, bis seine altgediente und heißgeliebte Aktentasche buchstäblich explodierte. Glühende Papierschnipsel regneten wie Konfetti im Badezimmer zu Boden. Jemand kreischte und Liam hielt den Wasserstrahl auf.
»Das ist ja ein Drache!«
Helena starrte das blaugrün schimmernde Echsenwesen an, eindeutig eher verzückt als verblüfft oder gar panisch.
»Ein Drachenbaby«, befand Antonia mit Kennerblick und regelrecht Herzchen in den Augen. »Und es ist so süß!«
Sie nahm ihrem Vater resolut die Brause aus der Hand und schaltete das Wasser ab.
»Wer bist du denn, du süßer Schatz?« säuselte sie.
Dann wandte sie sich empört Liam zu.
»Du kannst doch ein Drachenbaby nicht mit eiskaltem Wasser bespritzen!«
Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Das Drachenbaby, er weigerte sich immer noch an die Existenz solcher Wesen zu glauben, saß nun wie ein Häufchen Elend auf dem Rand der Badewanne und sah tatsächlich mit einem Mal absolut erbarmungswürdig aus. Antonia griff resolut nach einem flauschigen Handtuch und wickelte das Wesen damit ein. Dann nahm sie es auf den Arm und raunte ihm tröstende Worte ins Ohr.
»Hatten Drachen überhaupt Ohren?«
Liam schüttelte den Kopf und wünschte sich nur, dass er augenblicklich aus diesem absurden Albtraum aufwachen würde.
Das hier konnte unmöglich real sein. »Ich will ihn auch mal nehmen«, forderte nun Helena und streckte ihre Arme nach dem Biest aus, das jetzt jedoch einigermaßen friedlich, ja fast schon schläfrig wirkte.
Antonia überließ es, erstaunlicherweise ohne Diskussion ihrer kleinen Schwester, und baute sich dann mit verschränkten Armen vor Liam auf.
»Woher hast du ihn?« wollte sie wieder im besten Catherine-Tonfall wissen.
»Es ist vorhin aus dem Fabergé-Ei geschlüpft, das ich morgen versteigern soll«, brachte er hervor, und eine Welle von Übelkeit überrollte ihn. Es gab kein Fabergé-Ei mehr.
Ein Exponat, das mindestens 20 Millionen Pfund wert sein durfte, war unter seiner Aufsicht verschwunden.
Mist. »Wenn ein Drache daraus geschlüpft ist, war es kein Fabergé-Ei«, stellte Antonia pragmatisch fest.
»Oh, einfach Logik.«
»Gibt keine Drachen«, murmelte Liam schwach und erntete für diese Aussage doppeltes Augenrollen von seinen Töchtern, ein Fiepen von Winston und ein Rauchwölkchen aus den Nasenlöchern des geschuppten Winzlings.
Er brauchte jetzt ganz dringend einen Whisky.
Spurensuche, aber zackig. Ashlyn.
Und weil du dich so gut in der Menschenwelt auskennst, wird das deine Aufgabe sein.
Die Worte des Drachenhüters dröhnten auch Minuten später noch durch Ashlyns Ohren, als sie ohne ihren albernen rituellen Umhang dafür in ihrem liebsten Prada-Kostüm und auf atemberaubend hohen Stilettos durch das feuchte Gras stakste. Es war stockdunkel, aber hier musste irgendwo der Feenring sein, der sie rasch zurück nach Edinburgh bringen würde. Sie schaltete die Taschenlampenfunktion ihres Handys an und hörte innerlich schon wieder den mütterlichen Tadel. Zweifellos würde sie bemängeln, dass eine wahre Fee nicht auf menschengemachtes Licht angewiesen sein dürfte, sondern sich auf ihre Instinkte verlassen sollte. Instinkte schön und gut. Aber die navigierten sie nicht um die stinkenden Fuchshaufen herum. Mit zwar feuchten, aber wenigstens nicht verdreckten Schuhen stand sie wenig später mitten in dem unauffälligen Ring, den ungeschulte Augen lediglich für ein paar in Kreisformation wachsende Pilze halten würden. Nur dass Ende Dezember eigentlich keine Pilze mehr wuchsen. Ashlyn schloss die Augen und visualisierte ihr Ziel. Sie hatte keine Ahnung, wie genau sie gleich vor Ort vorgehen sollte, aber es war klar, dass sie sich schnellstmöglich nach Edinburgh begeben musste. Nervös umklammerte sie ihr Telefon und merkte, wie sich das vertraute Prickeln einstellte. Reisen mit Hilfe von Feenkreisen gehörte nicht zu ihren liebsten Methoden, doch es war in dieser Situation zweifellos die effizienteste und schnellste Möglichkeit, in die Hauptstadt zu kommen. Und Zeit war der alles entscheidende Faktor.
Wenn dieser Drache wirklich in Menschenobhut geschlüpft war, würde er zweifellos für unglaubliches Chaos sorgen. Und sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie kompliziert es werden dürfte, dieses Wissen aus der kollektiven Erinnerung der Menschen zu löschen. So sehr sie das Internet und Social Media liebte, so katastrophal waren diese Errungenschaften für die magische Welt. Viel zu schwer zu kontrollieren. Eine Windböe fegte durch ihre platinblonden langen Haare und sie blinzelte. Die Szenerie hatte sich signifikant geändert. Statt auf dieser einsamen Wiese vor der zugigen Highlandburg fand sie sich im Holyrood Park in Edinburgh wieder, mit schönstem Blick auf die nächtliche Stadtsilhouette. Nebelschwaden zogen vom Arthur's Seat herab und wirkten gleichermaßen magisch wie unheimlich. Glücklicherweise war der Park um diese Zeit so gut wie menschenleer. Ashlyn leuchtete mit ihrer Handytaschenlampe wieder den Weg aus und machte sich mit strammen Schritten auf den Weg in die Stadt. Zu ihrer Wohnung, von deren Existenz ihre Familie nichts wissen durfte. »Wie kannst du es wagen, dich mit Menschen gemein zu machen?« Wären es nur ein paar Minuten. Und die Verlockung war groß, sich einfach dorthin zu flüchten, ein heißes Bad zu nehmen und die restliche Nacht auf dem Sofa und mit Netflix zu verbringen. Sie seufzte. Das läuft. War leider gerade gar keine Option. Ein Drache unter Menschen war katastrophal. Ein heiliger, tausend Jahre ersehnter Zeitenwende-Drache, der laut Prophezeiung auf den schönen Namen Concordian, der Harmoniebringer, hören sollte, nicht mehr oder weniger als ein magischer Super-GAU. Ashlyn war nicht besonders vertraut in Drachenangelegenheiten. Streng genommen hatte sie noch nie Kontakt mit einem gehabt, doch sie wusste, dass diese Geschöpfe auch in ihrer schwächsten Darreichungsform unglaublich mächtig und potenziell tödlich waren. Nicht nur für Menschen, auch für das Feenvolk. Und laut der alten Schriften war Concordian alles andere als ein Schwächling, sondern mutmaßlich selbst als Neugeborener eine Gewalt, die kaum zu bändigen sein dürfte. Trotz seines prophetischen Namens. In weniger als 10 Minuten hatte sie die Royal Mile erreicht, wo nach wie vor reichlich Betrieb herrschte. Sie schaltete die Taschenlampe aus und rief einige der einschlägigen Internetseiten auf, aus denen die Menschen ihre Neuigkeiten bezogen. Die Sichtung eines Drachens wurde auf der Plattform X, die sie persönlich immer noch lieber als Twitter bezeichnete, zweifellos schon trenden. Doch nichts war zu finden. Sie probierte einige schlüssig klingende Hashtags wie Hashtag Dragon oder Hashtag Drachensichtung aus, fand aber keine aktuellen Einträge. Auch auf allen anderen Kanälen war es ruhig. In Edinburgh schien man sich vor allem auf den Weihnachtsmarkt und das Ed Sheeran-Konzert zu konzentrieren, das heute im Royal Highland Center stattfand. Was, wenn Concordian dort seinen Auftritt geben würde? Sie verscheuchte energisch diesen destruktiven Gedanken und beschloss zunächst einmal zum Auktionshaus zu laufen. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass es hier passiert sein musste. Natürlich war die Tür verschlossen und die Räumlichkeiten lagen im Dunkeln, doch Ashlyn wäre keine Fee mit Fähigkeiten, die deutlich eher am Winterhof Anerkennung fänden als am eigentlich heimischen Sommerhof, wenn sie sich von derartigen Nebensächlichkeiten abhalten ließe. Sie wirkte rasch einen potenten Wirtzauber, der die zahllosen Passanten ablenkte, während sie mit einem lässigen Fingerschnippen die Tür entriegelte und gleichzeitig die Alarmanlage ausschaltete. Kinderspiel. Sie drückte sich durch den Türspalt und lief langsam durch den Raum. Auf keinen Fall wollte sie von Concordian überrascht werden, der sie womöglich mit seinem Abendessen verwechseln könnte. Der erste durch die Schaufensterscheiben einsehbare Raum barg jedoch keine Geheimnisse. Also wandte sie sich dem Gang zu, der zu einem Saal führte, in dem zweifellos die eigentlichen Versteigerungen stattfanden. Stühle waren akkurat nebeneinander in Reihen angeordnet und auf einer niedrigen Bühne an der Stirnseite befand sich ein Pult, das bestimmt dem Auktionator diente. Doch auch hier vom Drachen oder dem Drachenei keine Spur. Sie knipste wieder ihre Taschenlampe an und ging langsam weiter. Im dritten Raum wurde sie schließlich fündig. Dort stand in der Mitte von roten Samtseilen abgeschirmt eine halbhohe Säule.
Einer der Ständer der Seile war umgefallen und auf der Säule und auf dem Boden erkannte sie die Reste eines Eis, das zwar genauso blaugrün schimmerte wie das Fabergé-Ei in ihrer Kerlebeck, aber längst nicht so kunstvoll verziert war, sondern irgendwie archaisch, drachig wirkte. Das war eindeutig. Ashlyn sah sich weiter um, ging von Raum zu Raum und sogar in sämtliche Büros. Niemand war hier, auch nicht der Drache. Das ließ nur einen Schluss zu, dass ihn irgendjemand mitgenommen hatte. Sie schluckte und fragte sich, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht war. Positiv zu vermerken war wohl, dass das Biest nicht einfach so auf eigene Faust unterwegs war. Niemand hatte es bisher gesehen, mutmaßlich, und niemand war bislang durch ihn zu Schaden gekommen, rein spekulativ jedenfalls. Sie überlegte, wie es wohl abgelaufen sein könnte. Jemand, der im Auktionshaus arbeitete, hatte womöglich mitbekommen, dass aus dem scheinbar wertvollen Ei ein Drache schlüpfte. Sie schüttelte den Kopf. Das war zu abenteuerlich. Wäre ihr so etwas widerfahren, hätte sie es nicht geglaubt. Und sie war ein magisches Geschöpf, das die Existenz von Drachen nicht grundsätzlich anzweifelte. Ein normaler Mensch hätte diesen Anblick doch überhaupt nicht verstanden. Wäre garantiert in Panik geraten. Oder von Concordian überwältigt worden? Letzteres hielt sie für nicht so unwahrscheinlich. Doch dafür sah es hier viel zu ordentlich aus. Was also, wenn dieser Mensch doch bessere Nerven besaß, als sie und ihre Mitgeschöpfe es für möglich hielten? Sie sammelte vorsichtig die Schalenreste ein, platzierte das Originalei auf der Säule und stellte dann auch wieder die Ständer mit dem Absperrseil ordentlich auf. Niemand käme auf die Idee, dass an dieser Stelle buchstäblich Ungeheuerliches geschehen war. Zumindest kein Mensch. Sicherheitshalber wirkte sie noch ihren heißgeliebten Glamour-Zauber, der das Fabergé-Ei besonders schön funkeln ließ und selbst die misstrauischsten Sterblichen ablenken würde. Nun musste sie dringend herausfinden, wo der junge Drache sein könnte. Ashlyn ging also zurück zu den Büros, die sie vorhin schon passiert hatte. Sie trat in das größte ein. An der Tür prangte der Name Dr. William Mackenzie, und sie wusste von der Website, dass dieser Mann der Chefauktionator war. Sie trat ein und versuchte seiner Präsenz nachzuspüren. Manchmal gelang es ihr noch Stunden später, aurische Reste wahrzunehmen. Zumindest bei magischen Wesen oder manchen magiesensiblen Menschen. Doch in diesem Büro erkannte sie nichts dergleichen. Entweder war Dr. William Mackenzie schon länger nicht mehr hier gewesen, oder ein durch und durch nüchterner Mann.
Enttäuscht.
Allerdings entdeckte sie winzige Spuren eines Hundes. Und ja, ehrlicherweise waren es sogar sehr offensichtliche, denn das Hundebett neben dem Schreibtisch sowie die diversen Spielsachen waren nicht falsch zu interpretieren. Doch sie fühlte auch, dass das Tier noch vor ungefähr 1 bis 2 Stunden hier gewesen war. Was bedeutete, dass mutmaßlich auch sein Leinenführer da gewesen sein dürfte. Jetzt musste sie also nur noch herausfinden, wo William Mackenzie und sein Vierbeiner wohnten. Dann würde sie den Drachenbergen einen Vergessenszauber wirken und so schnell wie möglich wieder zur Burg zurückkehren. Was konnte da schon schiefgehen?
Tja, famous last words.
Das Kind braucht einen Namen und etwas zu essen. Liam.
Wie kannst du behaupten, dass es keine Drachen gibt, wenn Ellie ganz offensichtlich einen auf dem Arm hat? Fragte Antonia stirnrunzelnd ihren Vater.
Die Logik seiner Tochter war natürlich bestechend. Das in ein Handtuch gewickelte Wesen könnte man als Drachen interpretieren. Hexenkopf? Reptilienhaut und Flügel. Auch wenn die gerade in blütenweißes Frottee gehüllt waren, würde Liam den Anblick wohl niemals mehr vergessen. Das Ding war keine normale Echse, sondern ein Drache. Er schüttelte den Kopf. Es musste ein Albtraum sein.
Was machen wir denn nun?
fragte er und sah ratlos zwischen seinen Töchtern, Winston und dem Drachen hin und her. Die Rauchwölkchen waren verschwunden. Irgendwie sah das kleine Echsenwesen ziemlich erschöpft aus, und Liam dachte an die herzzerreißenden Klagelaute, die es in seiner völlig zerstörten Ledertasche von sich gegeben hatte.
»Wir müssen ihm einen Namen geben«, sagte Helena.
»Wir müssen ihn füttern«, bestimmte Antonia. »Das ist wichtiger. Er sieht schon ganz geschwächt aus.« Helena nickte zustimmend.
»Ein Name ist aber auch wichtig. Wollen wir ihn Blueberry nennen, weil er so hübsch blau schillert?«
»Namen sind bei Drachen eine sehr heikle Sache«, sagte Antonia und schien zu einem längeren Vortrag ansetzen zu wollen, den Liam jedoch mit einer Handbewegung stoppte. »Wenn ihr euch so gut mit Drachen auskennt, und ich will gar nicht wissen, woher und warum, was könnten wir ihm zu fressen geben?« Er trat in den Flur und zog rasch seinen Mantel, Hut und seine Schuhe aus, dann ging er in die Küche. Auf dem Tisch stand eine große Plastiktüte, die von einem chinesischen Restaurant stammte. Offensichtlich hatte Catherine Wort gehalten und nicht nur die Mädchen, sondern auch Abendessen vorbeigebracht. Auch wenn Liam sich nicht besonders viel aus chinesischem Takeaway machte, war er jetzt dankbar dafür, dass er sich keine Gedanken ums Essen machen musste. Zumindest nicht um das für die Menschen und seinen Corgi, der bereits eindeutig auffordernd zu seinem leeren Napf schielte.
»Also Hagrid hat Norbert mit Mäusen und Ratten gefüttert«, berichtete Helena.
Ja. »Ich weiß, dass sie auch gerne Schafe fressen«, ergänzte Antonia, und Liam fuhr sich erschöpft das Fell gebartstoppeln,
so die seit der morgendlichen
Rasur wieder nachgewachsen waren. »Schafe, Ratten und Mäuse sind leider aus«, sagte er matt und komplett ironiefrei. »Vielleicht teilt Winston sein Hundefutter?« Der Corgi winselte. Womöglich erinnerte er sich daran, dass er vor nicht allzu langer Zeit um ein Haar Drachenfutter geworden wäre. Liam schüttelte eine Handvoll Trockenfutter in den Napf und legte einige Bröckchen davon auf einen Teller, den er dem Drachen vor die Schnauze hielt. Das Wesen schnupperte daran und drehte sich scheinbar angewidert weg. »Auch noch wählerisch«, murmelte Liam und blickte fragend seine Töchter an.
»Ich glaube, Maisie aus dem zweiten Stock hat ein paar Meerschweinchen«, sagte Antonia nachdenklich.
»Wir können doch nicht die Haustiere unserer Nachbarn verfüttern«, hielt Leon entschieden dagegen. Dann deckte er den Tisch mit Tellern, Besteck und Gläsern, goss allen etwas Wasser ein und begann, die Tüte auszupacken. Catherine hatte sich nicht lumpen lassen und eine reiche Auswahl an Gerichten geordert. Davon würden sie mindestens zwei Mahlzeiten bestreiten können.
»Ich glaube, Blueberry mag Chinesisch«, Helena kicherte, als der junge Drache seinen Hals lang machte und sich den starken Aromen zuwandte.
»Das wäre mir jedenfalls lieber als die Meerschweinchen von Maisie oder Winston.«
»Soll ich ihn mal freilassen?«, fragte Helena und wartete gar nicht auf eine Antwort. Sie setzte den Drachen, der Liam mit einem Mal gar nicht mehr so winzig erschien, auf den Tisch.
Einige Sekunden später sprang das Wesen gezielt in die Schale mit Hähnchensüßsauer und schlang das Gericht in Windeseile hinunter. Danach rülpste es vernehmlich und stieß dabei frische Rauchwölkchen aus.
Klar.
Ein Problem gelöst, dachte Liam. Verhungern würde sein brandneuer Schützling also nicht. Und offensichtlich waren auch neugeborene Drachen nicht viel anders als alle anderen Babys. Ein voller Bauch machte schläfrig.
»Wie süß«, hauchte Helena verzückt, als sich der kleine Drache in der geleerten Aluschale zusammenfaltete und seinen Kopf unter den Flügel steckte. »Blueberry schläft!«
»Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn Blueberry nennen können«, mischte sich nun auch wieder Antonia ein, wenn sie ihren Teller mit Reis und eine Auswahl der anderen Spezialitäten volllud.
»Drachen sind sehr speziell, was ihre Namen betrifft.« »Wieso? Norbert hat sich doch auch nicht gegen seinen Namen gewehrt«, warf Helena ein.
»Das wissen wir doch gar nicht so genau. Dafür war er gar nicht lange genug in Hagrids Obhut«, sagte Antonia. »Euch ist schon klar, dass es sich bei Norbert und Hagrid um erfundene Figuren aus einem Roman handelt«, gab Liam zu bedenken.
»Feinheiten.«
Insgeheim war er ein bisschen stolz auf sich, dass er diese Harry-Potter-Referenzen verstand.
»Das hat nichts mit der Realität zu tun.«
Er erntete dafür mitleidige Blicke von beiden Töchtern.
Woher denkst du, hat Rowan K. Rowling diese Ideen genommen?
Fragte Antonia mit vollem Mund.
Wie gesagt, sie hat's erfunden. Das machen Schriftstellerinnen. Damit verdienen sie ihr Geld.
Solche Ideen entstehen doch nicht einfach so,
hielt Antonia jedoch mit erschreckender Vehemenz dagegen und fuchtelte mit ihrer Gabel herum.
Die Wissenschaft ist sich sicher, dass die Drachenerzählungen in Romanen auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhen und daher weiß ich auch, dass es enorm wichtig für Blueberry ist, dass er zu seinesgleichen kommt, und zwar so schnell wie möglich.
Liam schluckte die offensichtliche Frage nach den angeblichen Wissenschaftlern runter und konzentrierte sich lieber auf den letzten Teil ihrer Aussage.
In diesem Punkt sind wir uns einig. Blueberry kann auf keinen Fall hierbleiben.
Er fuhr sich durch die Haare.
Jetzt müssen wir nur noch seine Familie finden. Diesbezüglich irgendwelche Vorschläge, sonst würde ich mal im Tierheim anrufen.
Tierheim?
Kreischen Helena und Antonia gleichzeitig auf. Und zwar so laut, dass Winston jaulte und Blueberry seine Augen aufklappte und wieder Rauchwölkchen ausstieß.
Keine Sorge, du armer Schatz, wir lassen das nicht zu, tröstete Helena den Drachen mit leiser Stimme und strich beruhigend über den schuppigen Kopf.
Schon gut, beschwichtigte Liam. Ich wüsste sowieso nicht, wie ich es den Tierheimmitarbeitern erklären sollte.
Oder meinen Vorgesetzten, den Verkäufern, der Versicherung und dem gesamten Kunstmarkt, wenn ich zugeben muss, dass aus dem vermeintlichen Fabergé ein Drache geschlüpft ist. Er schluckte. Daran wollte er gerade überhaupt nicht denken.
Ein Problem nach dem anderen schärfte er sich wieder ein.
Was sagt denn die Wissenschaft zu den Verbreitungsgebieten der Drachen? Wandte er sich an seine ältere Tochter.
Seine Große ließ sich von dem ironischen Unterton kein bisschen verunsichern.
Ich schätze, in einem abgelegenen Tal in den Highlands, das magisch vor menschlichem Zutritt geschützt ist, sagte sie wie aus der Pistole geschossen.
Klar, mit Magie geht sowas immer.
Er unterdrückte den Impuls, genervt seine Augen zu verdrehen.
Nenn es, wie du willst. Menschen haben schon immer alles als Magie oder Zauberei bezeichnet, was sie nicht verstanden haben. Wenn du heute einen Steinzeitmenschen mit dem Internet konfrontieren würdest, würde er auch an Magie denken.
So weit müssen wir nicht zurückgehen. Das gilt alleine schon für deine Großmutter.
Liam musste unwillkürlich lächeln. Womöglich hatte Antonia recht. Nur, dass es ihnen im aktuellen Fall trotzdem nicht weiterhalf.
Bei Harry Potter gibt es Drachenhüter, sagte Helena nachdenklich.
Aber das sind ja auch Menschen.
Das sind Zauberer, die womöglich diese Barrieren durchschreiten können, mutmaßte Antonia. Allerdings glaube ich nicht, dass es in Harry Potter korrekt beschrieben ist. In Fourth Wing dagegen leben die Drachen komplett unter sich und geben sich nur mit Menschen ab, wenn es ihnen sinnvoll oder nützlich erscheint.
Sie kratzte sich mit ihrer Gabel am Kinn. Dort schrecken die Drachen übrigens auch nicht davor zurück, Menschen einfach zu töten. Und sie fühlen, wenn irgendwo ein Drache außerhalb ihrer Obhut schlüpft und tun alles, um ihn wieder zurückzuholen.
Sagt das die Wissenschaft oder steht das nur im Roman?
Fragte Liam und forderte den nächsten tödlichen Blick seiner Tochter geradezu heraus. Statt zu antworten, zog sie ihr Handy aus der Hosentasche.
Ich google das jetzt mal.
Na klar.
Datenschutz und Hacker-Skills. Ashlyn. Datenschutz war wirklich eine höchst lästige Erfindung der neueren Geschichte, fand Ashlyn, als sie vergeblich nach William McKenzie im Internet suchte. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte sie einfach im Telefonbuch blättern müssen und hätte seine Privatadresse gefunden. Sie seufzte und rieb sich die Schläfen. Einige Feen beherrschten einen Lokalisierungszauber, der es ihnen ermöglichte, verborgene Personen auch gegen deren Willen aufzuspüren. Doch sie hatte sich auf diesem Gebiet nie sonderlich intensiv fortgebildet. Außerdem funktionierte diese Art von Beschwörung auch nur bei magisch begabten Kreaturen. Und das hatte sie ja schon herausgefunden, dass diesbezüglich bei William McKenzie Hopfen und Malz verloren war. Was würde also ein durch und durch nicht magischer Mensch tun, wenn er plötzlich mit einem Drachen konfrontiert wurde?
Ashlyn schloss aus, dass er sich an die Polizei oder andere Behörden wenden würde, denn nichts war diesen Leuten peinlicher, als für verrückt gehalten zu werden. Trotzdem würde so eine Person eine Lösung für das Drachenproblem finden wollen und dabei sicherlich auf das Internet vertrauen. Sie zückte wieder ihr Handy und tippte in atemberaubender Geschwindigkeit einen komplexen Code in ein Browserfenster. Sie mochte nur eine durchschnittlich begabte Fee sein, die außer Glamour und Wirrzauber nicht viel bewirken konnte. Mit dem Internet der menschlichen Magie kannte sie sich jedoch fantastisch aus. Das kleine automatische Suchprogramm, das sie soeben programmiert hatte, würde sie sofort informieren, wenn irgendwo im näheren Umkreis jemand im Internet nach Drachen suchte. Tatsächlich pinkten praktisch umgehend Nachrichten ein. Ashlyn war elektrisiert. War der Jungdrache also doch entkommen und sorgte für größeres Aufsehen? Nach der 10. Meldung stöhnte sie jedoch frustriert auf. Der Suchbegriff Drache war dann wohl doch zu generisch. Die meisten Anfragen bezogen sich zwar auf magische Drachen, aber nicht auf ihren Zeitenwender, sondern auf irgendwelche erfundenen Biester, die aus einem menschlichen Romanepos namens Fourth Wing stammten. Immerhin waren einige dieser Erkundigungen derart schräg, dass Ashlyn beschloss, bei nächster Gelegenheit diese Bücher zu lesen. Blöderweise half ihr das bei ihrer eigentlichen Aufgabe nicht weiter. Sie grübelte darüber, wie sie ihr Suchprogramm besser justieren konnte. Vielleicht mit der Frage, was tun mit meinem jungen Drachen? Oder womit füttert man einen Babydrachen? Dann trudelte der nächste Alarm ein. Sie wollte diese Meldung schon wieder ungelesen wegklicken, denn die Absenderin war, genau wie die allermeisten anderen, ein Teenager-Mädchen. Doch dann stutzte Ashlyn und las den Text. Was tun, wenn man zufällig einen frisch geschlüpften Drachen gefunden hat? Wie bringt man ihn zu seinen Artgenossen, ohne selbst draufzugehen? Ashlyns Nacken kribbelte. Das war die Nachricht, auf die sie gehofft hatte. Da war sie sich ganz sicher. Und sie war froh, dass die Absenderin so eindeutig zu identifizieren war. Den meisten Menschen war nämlich nicht klar, dass sie längst nicht so anonym durchs Netz surften, wie sie dachten. Ihr kleines Programm zeigte nämlich nicht nur die IP-Adresse der Absender an, sondern auch gleich noch sämtliche deren damit verknüpften Profile. Und diese Tonja MK7 hatte reichlich davon. Unter anderem auch einen Instagram-Kanal, auf dem sie vor wenigen Minuten ein Foto gepostet hatte, das einen wunderhübschen blaugrünen Babydrachen zeigte, der in einer Aluschale zusammengerollt schlief. Meine Realität?
So viel zum Thema, ich mach ja gar nichts, ich google nur mal.
Hatte sie darunter geschrieben und erzeugte damit schon einiges an Aufmerksamkeit. Ashlyn musste sich mit aller Macht von den Kommentaren losreißen. Darum würde sie sich später kümmern. Jetzt musste sie schnellstmöglich den Standort der IP-Adresse lokalisieren. Dafür brauchte sie keine Feenmagie, sondern nur ihre halblegale Hacker-App. Wenige Augenblicke später hatte sie einen Treffer und ließ sich von ihrem Handy an einen Ort in der Nähe der Royal Mile lotsen. Kurz darauf stand sie auf einem steilen Straßenzug vor einem der imposanten Altstadthäuser, das wie viele hier in Edinburgh außerordentlich verwinkelt und mutmaßlich auf ein noch viel älteres Gebäude draufgepfropft war. Es hatte zudem mutmaßlich mehrere Eingänge, einen eleganten, der sich zur Seite hin öffnete und wohl noch einen, der zu einem Hinterhaus führte. Zumindest erspähte Ashlyn eine Steintreppe, die durch einen höchstens 2 Meter breiten Durchgang in einen dunklen Hinterhof führte. Leider war die App dann doch nicht präzise genug, um auch noch Klarnamen und Stockwerk auszuspucken. Allerdings nahm Ashlyn eine starke magische Präsenz wahr. Alte, mächtige Magie. Die konnte von dem Gebäude selbst stammen. Die meisten alten Häuser in Edinburgh hatten viel erlebt und bargen aufregende Geschichten, von denen wohl nur die wenigsten Bewohner etwas ahnten. Sie konnte aber auch von dem jungen Drachen kommen. Ashlyn schloss die Augen, um sich besser auf die spezifischen Schwingungen einzustellen und fühlte, wie sie regelrecht von der versteckten Steintreppe angezogen wurde. Sie knipste wieder ihre Handytaschenlampe an, doch das wäre nicht nötig gewesen, denn offenbar waren Bewegungssensoren angebracht, die die Treppe und gleich darauf den Hinterhof in sanftem Licht erstrahlen ließen. Sehr hübsch befand sie. Etliche der Fenster zum Hof waren mit Lichterketten und weihnachtlicher Dekoration geschmückt, was zum buchstäblich zauberhaften Ambiente weiter beitrug. An der schweren Eichentür des Hintereingangs, die sie gleich darauf erreichte, prangten etliche Messingschilder mit Namen darauf. Fraser, Davies, Grant, Oswaldur, Mackenzie, Bingo. Das MK in Tonya MK7 war wohl die Abkürzung für Mackenzie, mutmaßte Ashlyn. Womöglich Williams Frau oder seine Tochter? Nun, sie würde es gleich herausfinden. Kurz überlegte sie, ob sie hier unten klingeln sollte, entschied sich jedoch dagegen. Lieber überraschend direkt vor der Wohnungstür auftauchen, ehe sich die Bewohner oder der Drache zu einer Kurzschlussreaktion bemüßigt fühlen könnten. Wie vorhin am Auktionshaus entriegelte sie mit einem Fingerschnipsen die Tür und legte sicherheitshalber schon einen Wirtszauber um sich. Falls einer der Nachbarn aus seiner Wohnung kam oder durch den Türspion sah, würde sie auf ihn wie ein Essenslieferant wirken. Rasch erklomm sie die schier endlos anmutenden Treppenfluchten und musste in der obersten Etage angekommen erst einmal ihren Atem beruhigen. Ihre Kondition war dringend ausbaufähig. Dann trat sie zur Wohnungstür. Ungebetener Besuch. Liam. Alle zuckten zusammen, als es an der Wohnungstür klingelte.
Du hast doch nicht etwa irgendwelche Leute eingeladen, die unseren Facebook-Hausgast sehen wollen?
Fragte Liam misstrauisch seine Tochter, die während der letzten Viertelstunde manisch auf ihrem Handy herumtippte.
Nein, natürlich nicht. Ich habe nur nach Antworten gesucht, was wir mit Blueberry machen sollen.
Und? Bisher nichts Hilfreiches dabei, gab Antonia zu und steckte dann ihr Telefon weg. Wieder klingelte es, gefolgt von einem ungeduldigen Klopfen. Winston bellte kurz, was er sonst nie tat, und schien selbst überrascht von dem Sound zu sein, denn er sah verblüfft zu seiner Menschenfamilie.
Es ist bestimmt Maisies Mom, die sich von dir wieder Milch ausleihen möchte, sagte Helena mit einem wissenden Grinsen, das ihr für eine Elfjährige komplett unangemessen hielt, aber nicht weiter kommentierte.
Denn genau das konnte es sein. Lisa Davies kam gerne mal mit einem seltsamen, dünnen Vorwand bei ihm vorbei, nur dass das jetzt außerordentlich ungünstig wäre. Ein drittes Klingeln und noch massiveres Klopfen. Womöglich war es ausnahmsweise wirklich dringend. Liam erhob sich, und während er in den Flur ging, überlegte er sich schon ein paar Ausreden, warum Miss Davies heute nicht... Er blieb abrupt stehen, als sich die Wohnungstür wie von alleine öffnete und im nächsten Moment eine atemberaubend schöne Frau in elegantem Kostüm und mit langen platinblonden Haaren eintrat, die ganz eindeutig nicht Maisies Mom war.
»Gut, sie leben noch«, sagte die Frau, ehe er auch nur einen Ton von sich geben konnte.
Sie taxierte ihn von oben bis unten und schien erleichtert zu sein.
»Wer sind Sie?« brachte er schließlich hervor. »Was wollen Sie von mir und wie kommen Sie dazu, einfach so in meine Wohnung einzubrechen?«
Berechtigte Fragen. Und langsam kam er wieder in Fahrt.
»Wo war überhaupt sein treuer Wachhund?«
»Mein Name ist Ashlyn Silvermist«, entgegnete sie und zögerte dann.
»Ist das ein Künstlername?«
Sie runzelte die Stirn. »Nicht direkt. Wobei, man könnte es so sehen. Doch mein Name tut gar nichts zur Sache. Ich bin hier, weil...« Nun hörte Liam, wie sich Winston mit klackernden Krallen auf dem Parkett näherte. Der Corgi stieß beim Anblick der ungebetenen Besucherin einen regelrecht euphorischen Laut aus, ließ sich vor ihren Füßen auf den Boden sinken und drehte sich prompt auf den Rücken.
»Was zur Hölle?
Du bist ja ein Süßer«, lobte ihn die Fremde, bückte sich und kraulte dem Hund den flauschigen Bauch, der vor Verzückung die Augen verdrehte.
»Läuft da was zwischen dir und dieser Frau?«, erkundigte sich Liam mit mehr als nur leichter Ironie in der Stimme.
»Seien Sie nicht albern«, sagte Ashlyn. »Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen, aber Hunde mögen mich.«
»Wie schön für Sie«,
Das erklärt aber immer noch nicht, warum sie bei mir eingebrochen sind.
Liam verschränkte seine Arme vor der Brust und starrte die Frau, die mit ihren hohen Schuhen ein ganzes Stück größer als er selbst war, herausfordernd an.
»Gibt's ein Problem, Dad?«
wollte nun Antonia wissen, die mit ihrer kleinen Schwester im Schlepptau ebenfalls in den Flur gekommen war. Liam drehte sich kurz zu den beiden um. Den Drachen hatten sie glücklicherweise in der Küche gelassen.
»Ich bin mir nicht sicher«, gab er zu, »aber ich kläre das. Geht jetzt wieder zurück in die Küche.«
»Die beiden können gerne bleiben«, sagte die Frau jedoch mit einem wirklich umwerfenden Lächeln. Hätte er sie in einer Bar oder bei einer Veranstaltung getroffen, wäre er garantiert auf ihren Charme hereingefallen. Doch sie war in seine Wohnung eingebrochen und er sollte dringend zusehen, einen klaren Kopf zu behalten.
»Ist das dein Instagram-Kanal?«, erkundigte sich Ashlyn bei Antonia und deutete mit makellos manikürten Fingernägeln auf das Display ihres Handys.
Liam erhaschte einen Blick darauf, konnte aber nicht viel erkennen, ganz im Gegensatz zu Antonia, die nickte und plötzlich irgendwie verlegen wirkte.
»Hast du etwas gepostet, das...«
Er wusste nicht einmal genau, was er eigentlich sagen wollte. Was konnte schon so inkriminierend sein, dass jemand wie diese beeindruckende Frau hier uneingeladen auftauchte?
»Womöglich...«
stammelte Antonia und sah hilfesuchend zu ihrer kleinen Schwester, die jedoch nur mit den Schultern zuckte.
»Du hast vor nicht einmal einer halben Stunde dieses Bild hochgeladen«, fuhr Ashlyn fort und vergrößerte nun die kleine Fotokachel so, dass auch Liam das Motiv erkennen konnte. Der kleine Drache in der Takeaway-Aluschale.
»Wie konntest du?« rief er schockiert. »Die Leute glauben, dass es ein KI-Bild ist«, verteidigte sich seine Tochter.
»Aber hast du schon versucht, sie herzustellen?«
Er raufte sich die Haare. Nee. »Dieser Abend nahm von Minute zu Minute absurde Züge an.« »Ich weiß, dass es ein echtes Foto ist und kein KI-Bild«, sagte Ashlyn mit erstaunlich sanfter Stimme. Merkwürdigerweise fühlte sich Liam schlagartig besser. »Und du hast auch nach Antworten auf die Frage gesucht, was man mit einem frisch geschlüpften Drachen anfangen soll, nicht wahr?«
»Ja«, gab Antonia zu. »Ich meine, also, ich weiß, wie irre das klingt, aber keine Sorge, ich habe die Antwort.«
»Ja?«
Liam fühlte sich fast wie in Trance, aber das war nun doch ein bisschen sehr seltsam, oder?
»Ich werde ihn dorthin bringen, wo man bereits seit 1000 Jahren sehnsüchtig auf ihn wartet. Würdet ihr ihn jetzt bitte holen?«
»Seit 1000 Jahren? Wer war diese Frau?«
Liams Gedanken zogen sich träge wie Sirup und er war nicht in der Lage, sie zu artikulieren. Antonia schien ähnlich gebannt zu sein, nur Helena konnte noch reagieren. Die Kleine lief in die Küche und kam kurz darauf mit dem schlafenden Drachenbaby im Arm zurück. Ashlyn streckte ihre Arme aus, doch Helena zögerte und streichelte der jungen Echse beruhigend über den Kopf.
»Woher sollen wir wissen, dass sie Blueberry nichts Böses antun?«, fragte sie erstaunlich selbstbewusst. »Sie sehen übrigens gar nicht aus wie ein Drachenhüter.«
»Was?« Ashlyns Lachen war glockenhell und sehr amüsiert. »Das werte ich als eindeutiges Kompliment. Du willst dir gar nicht vorstellen, wie die echten Drachenhüter aussehen. Aber er heißt nicht Blueberry. Sein wahrer Name lautet Concordian.« Bei der Nennung des Namens regte sich der kleine Drache schlagartig. Er reckte seinen Hals und starrte Ashlyn aus schmalen Augen mit einem Gesichtsausdruck an, den Liam nur als empört interpretieren konnte. Im nächsten Moment schossen Funken und Rauch aus seinen Nasenlöchern hervor.
»Ich glaube, er will lieber Blueberry heißen und bei uns bleiben«, stellte Helena kühl fest und drückte den Drachen wie ein Baby schützend an sich.
Prompt beruhigte sich das Wesen wieder und legte seinen Kopf vertrauensvoll auf die Schulter seiner Retterin. Liam sah, wie es an Ashlyns Schläfe sichtbar und eindeutig ungeduldig pulsierte. Irgendwie war ihre Haut transparenter als bei anderen Menschen, doch weiter als zu dieser Beobachtung kam ihr nicht, denn gleich darauf hatte sie sich wieder gefasst.
»Ehrlich gesagt spielt es nicht die geringste Rolle, ob er Blueberry oder Apfelstrudel heißen möchte und erst recht nicht, ob er hierbleiben oder mit mir mitkommen will oder nicht. Es ist seine Bestimmung und ich bin nur die Botin, also gib ihn mir, damit wir das hier und jetzt beenden können.«
Ihre Worte waren angespannt, doch ihre Stimme klang süß und sanft, dass sich Liam immer schläfriger fühlte. Er sah, wie Winston sich immer noch fast ekstatisch auf dem Rücken regelte, dass Antonias Blick ganz glasig geworden war. Auch Helenas Widerstand schien zu schmelzen. Seine Tochter ließ es zu, dass sich Ashlyn den jungen Drachen gegen seinen sichtbaren Willen schnappte und ihn in ihre große Handtasche stopfte. Er wusste, dass er etwas sagen sollte, sich gegen diese Übergriffe wehren sollte, doch alles, was er herausbrachte, war meine Aktentasche. Nichts von dem, was an diesem Abend geschehen ist, wird für euch länger eine Rolle spielen, sagte die Frau beschwörend und klemmte sich die Tasche, in der es wild zuckte, unter ihren Arm. Ihr werdet euch an nichts mehr erinnern können. Sie ging langsam zur Tür und sah dann noch einmal William direkt in die Augen. Schade eigentlich, fügte sie noch leise hinzu, doch vielleicht hatte er sich das auch nur eingebildet. Alles, wie es sein soll? Ashlyn. So schnell sie es mit ihren Stilettos und dem wütenden Drachenkind in ihrer heißgeliebten Calibag schaffte, eilte Ashlyn die Treppenstufen hinunter und legte auch den Weg zum Holyrood Park in Rekordzeit zurück. Hoffentlich konnte sie das Biest so lange kontrollieren, bis sie sicher mit ihm zurück in den Highlands war, bei den Drachenhütern, die sehnlichst auf ihn warteten. Sie keuchte vor Anstrengung, als sie endlich wieder mitten im Feenkreis stand und ihr letztes bisschen Konzentration dafür aufbringen musste, um ihren Zielort korrekt zu visualisieren. Als sie die Augen wieder öffnete, hatte sie es geschafft. Statt der malerischen Altstadtkulisse von Edinburgh, die sie eben noch vor sich gehabt hatte, starrte ihr nun der erschrockene Blick eines Hirschs entgegen, der sogleich davon sprang. Das Gezeter in ihrer Handtasche wurde immer wilder und Ashlyn rannte zur Burg und stürzte regelrecht die Stufen zum Ritualraum im Keller hinunter, in dem immer noch das Feuer brannte und sämtliche Mitglieder des Rates, die Hüter und alle möglichen anderen magischen Wichtigtuer versammelt waren. »Hier ist er«, stieß sie hervor und warf die inzwischen glühend heiß gewordene Handtasche neben das Samtkissen, auf dem vor nicht allzu langer Zeit noch das Fabergé-Ei geruht hatte. Keine Sekunde zu früh, denn im nächsten Moment explodierte ihre sündhaft teure Calibag und Blueberry Concordian präsentierte sich sichtlich schlecht gelaunt seinem Publikum. »Sieh an, sieh an«, hörte sie ihre Mutter sagen, »du bist ja doch nicht so nichtsnutzig wie befürchtet.« Ashlyn ignorierte diesen Kommentar und wandte sich direkt an den obersten Drachenhüter. »Es gab keine Komplikationen«, berichtete sie.
»Hatte er Kontakt zu Menschen?«, wollte der Mann mit der Donnerstimme wissen. »Keinen signifikanten, würde ich sagen, und diese Menschen erinnern sich nicht mehr«, berichtete sie. »Das Fabergé-Ei ist da, wo es hingehört. Es wird also niemandem auffallen, dass etwas Ungewöhnliches geschehen ist.«
»Sehr gut. Der Rat dankt dir für deine Dienste. Du darfst dich zurückziehen.«
Er machte eine vage Handbewegung in Richtung Tür. »Und was ist mit meiner Handtasche? Bekam ich dafür einen Ersatz?« Der Mann antwortete ihr nicht einmal mehr, und ihre Mutter zischte nur,
»Überspanne den Bogen nicht! Ich erwarte dich morgen zur Familienkonferenz!«
»Er friert die Hölle zu«, murmelte Ashlyn im Gehen. Sie lief wieder nach draußen zum Feenring. Sie würde heimgehen, aber in ihr Zuhause und nicht in die familieneigene Residenz am Sommerhof. Unwahrscheinlich, dass sie jemand vermissen würde. Sie stellte sich in die Mitte des Kreises, schloss wieder ihre Augen und als sie sie das nächste Mal öffnete, hatte sie wieder das vertraute Stadtbild von Edinburgh vor sich. Viel langsamer als vorhin machte sie sich auf den Weg zu ihrer Wohnung. Dabei kam sie an dem verwinkelten Altbau vorbei, den sie vor nicht einmal einer Stunde mit dem kleinen Feuerspeier verlassen hatte. Blueberry hatten die Kinder den jungen Drachen genannt. Albern, aber irgendwie süß. Und auch viel passender zu seinen hübschen blauen Schuppen. Die beiden Mädchen, ihr Vater und der niedliche Hund, hatten ihr gefallen. Schade, dass sie sich nicht mehr an sie erinnert. Liam.
Dad, wie konnte das passieren, dass dir jemand einen Knallfrosch in die Aktentasche geschmuggelt hat?
Rief Antonia entsetzt. Liam und seine Töchter starrten konsterniert auf die explodierte Tasche und die zahllosen verkohlten Konfettischnipsel im Badezimmer.
Das war wohl ein schlechter Scherz, murmelte er und hatte Mühe, sich an die Details der letzten Stunden zu erinnern. Er hatte vorhin noch alles im Auktionshaus für die morgige Versteigerung des Papagei-Eis vorbereitet. Dann hatte ihn Catherines Ankündigung, die Mädchen schon heute zu ihm zu bringen, aus dem Konzept gebracht. Er hatte daraufhin rasch alles dicht gemacht und war mit Winston nach Hause gelaufen. Am Weihnachtsmarkt war ihm der Duft der frischen Scotch-Pies in die Nase gestiegen, aber aus irgendeinem Grund hat er sich dagegen entschieden, welche zu kaufen. Hatte ihm dabei jemand die Knallfrische in die Tasche gesetzt? Ach, wie konnte es sein, dass sie erst jetzt zu Hause explodiert waren?
Glücklicherweise ist ja nichts passiert, sagte er schließlich und sah dann auf die Uhr. Es ist schon spät, lass uns ins Bett gehen. Ich habe morgen einen großen Tag vor mir.
Als er am nächsten Tag kurz vor der Versteigerung aus seinem Büro zu den Ausstellungsräumen lief, um zum letzten Mal die Exponate zu überprüfen, fühlte er die Aufregung. Seine eigene und die der Besucher. Dann ging es los. Stück für Stück kam unter den Hammer und er erzielte Rekord um Rekord. Dabei waren sie noch nicht einmal beim wichtigsten Stück des Tages angekommen.
»Wir machen jetzt eine kurze Pause, während derer wir das Turquoise Dragonheart Ei herbringen. Sie können sich gerne kurz erfrischen«, kündigte er schließlich an und deutete auf das halbe Dutzend Kellnerinnen und Kellner, die mit Tabletts voller Champagnerflöten ausschwärmten. Ein wenig Alkohol lockerte die Stimmung und erhöhte die Kaufbereitschaft.
Zwei Mitarbeiter brachten nun das Ei und platzierten es auf einer Säule direkt neben seinem Auktionspult. Liam musste bei diesem Anblick lächeln. Letzte Nacht hatte er einen vollkommen absurden Traum gehabt. Darin war aus dem Ei ein junger Drache geschlüpft und hatte für allerhand Verwirrung gesorgt, bis eine gute Fee aufgetaucht war und mit einem Fingerschnipsen das Chaos beseitigt hatte.
So kann man das auch sehen,
was einem das Unterbewusstsein so vorgaukelte, wenn man gestresst war. Kurze Zeit später saßen alle potenziellen Bieter wieder auf ihren Plätzen, genau wie die Vertrauensleute, die ihre Kunden am Telefon oder Computer zugeschaltet hatten. Die Auktion ging in die letzte Runde und Liam rief das Startgebot von 10 Millionen Pfund für das Fabergé-Ei auf. Rasch hatte man die 20 Millionen erreicht und kurz darauf waren es schon 25 Millionen. Dann fiel sein Blick auf eine Frau im Publikum, die ihm irgendwie bekannt vorkam und ihm verschwörerisch zuzwinkerte. Sie war wunderschön und hatte lange platinblonde Haare, fast wie im Traum. »Sir?« raunte ihm eine Mitarbeiterin zu und brachte ihn wieder in die Realität zurück. »Wer bittet 27 Millionen?« fragte er dann und schielte erneut zu der blonden Frau, die nur den Kopf schüttelte. Letztlich ging das Ei für 31 Millionen Pfund an einen anonymen Telefonbieter aus dem arabischen Raum. Wieder wurde Champagner gereicht, Mitarbeiterkollegen aus anderen Häusern und sein Chef gratulierten ihm zu diesem Erfolg, doch Liam suchte mit seinen Blicken die blonde Frau. Er fühlte sich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit bereit dafür, eine Fremde einfach so zu einem Date zu bitten. Doch von ihr war keine Spur mehr zu sehen. Er schluckte die aufkeimende Enttäuschung mit einem Schluck des edlen Getränks hinunter. Es machte nichts. Heute war ein guter Tag. Er würde jetzt nach Hause gehen und die nächsten Tage mit seinen Töchtern verbringen, zusammen Weihnachten und Silvester feiern und das neue Jahr begrüßen. Irgendwie war er sich plötzlich sicher, dass es aufregende Dinge mit sich bringen würde. Und das war die beste Nachricht überhaupt. Epilog. Ashlyn. Ashlyn war gerade im Badezimmer, um sich für die zweifellos rauschende Hogmanay-Party fertig zu machen, zu der sie eingeladen war, als sie ein wohlbekanntes Klopfgeräusch hörte, das ihr prompt ein unheilvolles Nackenprickeln bescherte. Das gefiel ihr ganz und gar nicht, doch sie wusste, dass Ignorieren nichts nützen würde. Also ging sie in die Küche und sah zum Fenster. Auf dem schmalen Sims saß eine weiße Taube und hackte wie ein Specht mit ihrem Schnabel gegen die Scheibe. Ashlyn seufzte und ließ das Tier herein.
Sie schüttete eine Handvoll feinster Saaten auf ein Tellerchen und servierte es dem treuen Informanten. Dann fummelte sie vorsichtig das Stückchen Pergament ab, das am Fußring der Taube befestigt war und eindeutig von ihrer Mutter stammte.
Der Drache hat laut den Hütern eine Fehlprägung und verweigert die Nahrungsaufnahme. Du musst den Menschen finden, zu dem er zuerst Kontakt hatte, und ihn schnellstmöglich herbringen. Das Schicksal der magischen Welt hängt an dieser Mission.
Ashlyn seufzte. Damit war die Silvesterparty wohl vom Tisch. Ende.
Ja, du weißt schon, was du damit geöffnet hast. Die Box der Pandora sozusagen, ja. denn wir werden ja wohl alle wissen wollen, ob William und womöglich auch die beiden Töchter an der Rettung der Welt und der Umprägung oder wie auch immer, oder womöglich an etwas ganz anderem mitwirken. Da bin ich echt gespannt darauf.
Ja, ich auch. Also ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich da geritten hat, auch noch diesen Epilog zu schreiben. Ich hätte einfach aufhören können.
Nein, also ja gut, also so dieses Jahr, und das war schon die beste Nachricht von allen, da war ich auch
da
schon
hätte
fast
ich aufhören
so,
können.
Also so zumindest hätte ich trotzdem mehr wissen wollen. Aber mit dem Ding hast du dir natürlich jetzt wirklich den Bärendienst erwiesen, für den Fall, dass du nie wieder was mit Fantasy und erst rechts nichts mit Drachen schreiben möchtest. Denn da wird jetzt noch was folgen müssen.
Mist. Ja. Mist. Ja, was soll ich sagen? Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Aber das Problem war, ich meine, also wirklich, es haben mich halt einfach so viele Leute provoziert, weil ihr mal so laut getönt habt, ich finde Drachen doof, ich habe eine Drachensperre, Drachen sind total dämlich, ba, ba, ba. Dann haben mehrere Menschen, und ich glaube, du warst einer unter ihnen, so provokant getönt, ja, also ich müsste dann wohl auch mal irgendwie eine Drachengeschichte schreiben. Und dann habe ich ja immer noch gesagt, nein, auf gar keinen Fall, nur über meinen und so weiter. Und dann kam mir diese Idee, ich meine, ehrlich, also ein Drache, der aus einem Fabergé-Ei schlüpft. Ich meine, wie konnte ich diese Geschichte nicht schreiben? Ich musste sie schreiben.
Erschreckend gut, die Idee, ja.
Es ist wirklich, ah, Mann, ey, also es ist wirklich, es war nicht geplant, Leute. Es war wirklich nicht geplant, aber was sollte ich machen?
Ja, genau, tu nicht so, als würde es dir leid tun. Jegliche Geschichte, die irgendwie raus will, die kommt früher oder später raus. Und es war bei dir eben offensichtlich nur notwendig, dass du auch nochmal Fourth Wing liest oder so, um festzustellen, mit Drachen geht da doch was.
Ja, wobei, also ich meine, ich gebe ja zu, ich fiebere ja jetzt schon die ganze Zeit auf den dritten Teil von Fourth Wing hin, obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass ich diese Serie, also diese Reihe wirklich nicht gut finden mag, aber ich finde sie halt dann doch gut. Und ist ja auch egal, ich werde sie natürlich wieder auch lesen, sobald das Ding erschienen ist, werde ich da weiterlesen, weil ich natürlich jetzt auch wissen will, wie es da weitergeht. Aber das hat ja jetzt leider nichts mit meinem Drachen zu tun, also da werde ich jetzt auch keine große Inspiration finden, fürchte ich.
Die sind da garantiert ganz anders drauf. Ich habe mich damit jetzt noch gar nicht beschäftigt. Und dementsprechend kann ich es mir nur vage vorstellen, von dem, was ich da so in einzelnen Sachen jetzt von dir und hier aus Antonias Mund quasi so mitgenommen habe, dass das also teilweise durchaus heftige Zeitgenossen irgendwie sind, lieber nicht begegnen möchte. Ja.
Also nicht, wenn man kein Drachenreiter ist und nicht mit einem Drachen gebondet hat. Ja? Ja, also dann will man sie lieber nicht treffen. Das ist, also schwierig. Schwierige Sache. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt dann passieren wird, Christian. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich fürchte, es kann so nicht stehen bleiben.
Nee, vermutlich nicht.
Also es gibt jetzt mehrere gute, halbgute oder auch schlechte Nachrichten für unsere Zuhörerschaft. Wenn euch diese Geschichte jetzt gefallen hat, dann könnt ihr sie nachlesen. Also es ist kostenlos, wenn ihr das möchtet. Mhm. Die wird es auf meiner Website geben zum Download als E-Book. Es wird sie auch als E-Book für 99 Cent in den einschlägigen Shops zu kaufen geben. Ab dem 21. Dezember, das ist ja Wintersonnenwende. Warum ich mich dafür entschieden habe, das führt jetzt zu weit, das ist auch eine längere Geschichte. Okay. Und dann gibt es sie außerdem auch noch in dem Sammelband Highland Christmas. Ach, ja, da ist sie auch noch drin. Und den habe ich ja eigentlich nur wieder zusammengestöpselt, weil mich ein paar meiner lieben Fans darauf angesprochen haben, dass sie sagen, es ist ja toll, wenn du hier immer Weihnachtsgeschichten verschenkst, aber ich finde E-Books blöd und ich möchte lieber ein richtiges Buch haben. Und dann habe ich halt aus meinen, habe ich aus irgendwie 7 Weihnachtsgeschichten, darunter eben 3 brandneuen aus diesem Jahr, habe ich einen Sammelband geklöppelt und den gibt es jetzt auch zu kaufen, also als Buch und auch als E-Book und wie gesagt, die Stories per se gibt's alle gratis, muss niemand Geld für ausgeben, aber wenn es jemand tun möchte, dann freut sich Mutti.
Genau, alles für unsere LeserInnenschaft, aber auch alles für dich.
Ja, also bisschen halt.
Genau.
Nein, ich meine, ich fand es dann eben auch schön. Also es waren dann eben dann auch tatsächlich viele Geschichten und dann habe ich gemerkt, ich kann mich ja offensichtlich nur selten kurz fassen. Diese 7 angeblichen Kurzgeschichten, die haben dann veritable irgendwie 270 Seiten zusammen eben gemacht. Das ist dann Buch. Schon ein amtliches Buch. Das ist ein Buch.
So kann man das sehen. Ja. Richtig, ist doch in Ordnung. Also eben, ich habe das ja bei diesen Kurzgeschichten vom Fantastischen Montag auch festgestellt, dass es eben auch da Leute gab, obwohl die ja seit, 6 Jahren und also die ersten seit irgendwie ungefähr 6 Jahren alle anderen eben ja auch ein bisschen kürzer schon im Internet kostenfrei zur Verfügung stehen, kam die Frage, also ich würde das schon ganz gerne als Buch haben, so zum Anfassen und so. Und ich habe noch 3 vor mir, die ich irgendwie mal in einen Buchsatz pressen müsste. Aber irgendwie, es kommen ständig Dinge und Sachen dazwischen. Also wie zum Beispiel Weihnachtsgeschichten vertonen oder vielleicht einen überraschend dann doch fertig gewordenen Paranormal Cozy Crime in eine Hörbuchfassung zu pressen und so in der Richtung. Ja, und aber ich bleibe dran.
Ein bisschen schlechtes Gewissen, Christian. Tut mir so leid. Nö,
alles gut. Ich hätte jetzt also sowieso erstmal nicht, mir ist momentan nicht so richtig nach Schreiben, aber sich weiter mit Geschichten zu beschäftigen, ist ja auch gut. Und da ist mir das eine so lieb wie das andere. Also insofern, das passt schon.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich hoffe, liebe Leute, dass euch das jetzt ein bisschen Spaß gemacht hat, mal die bisschen andere Weihnachtsfolge, nur für euch und ein bisschen für uns, haben wir ja auch gesagt. Ein ganz kleines bisschen. Ich bin jedenfalls total hingerissen, wie du das wieder eingelesen hast. Und
das ist schön.
Ja, mal sehen. Das war wirklich wieder ganz, ganz, ganz fantastisch. Und wir werden uns auch überlegen, wie wir das sozusagen als Hörbuchversion verfügbar machen. Also auch ohne unser Zwischenkommentieren und Gelabere.
Ja, natürlich.
Das wird passieren und womöglich steht es dann schon in den Shownotes, wenn diese Folge herausgekommen ist.
Das könnte klappen.
Das könnte klappen und ihr werdet diese Geschichte auf jeden Fall auch immer hören können und natürlich lesen können und überhaupt bitte terrorisiert mich nicht damit, dass es weitergehen soll.
Wird garantiert sich irgendwo hinten anstellen oder dazwischen zwängen müssen, irgendwie, wenn irgendwas alles plötzlich mal im Lektorat ist oder so und du gar nicht mehr weißt, was du sonst machen sollst, dann gibt's mal wieder vielleicht eine weitere längere Kurzgeschichte, die uns zwar immer noch mit Lust auf mehr zurücklässt, aber zumindest die Geschichte ein bisschen weiter vorantreibt. Das wäre ja auch eine Idee.
Ja, ich war, also man weiß es nicht. Das Problem ist, dass ich wirklich so richtig Bock drauf habe, diese Geschichte zu schreiben.
Ja, siehste,
also ich meine, ich mache zwar derzeit, schreibe ich was anderes, was auch wichtig ist, und was auch in Schottland spielt, wenig überraschend, aber drachenfrei ist.
Ja, okay, ja, darf auch sein. Also du darfst auch was ohne Drachen schreiben. Absolut.
Ja. Gelegentlich. Gut. Mann, mir ist ganz weihnachtlich zumute.
Sehr schön. Und weil uns gerade so weihnachtlich zumute ist, könnte jetzt die Bescherung Nummer 2 kommen, weil ja das andere die Bescherung Nummer 1 war. Möchtest du, ich habe hier kein Trommelwirbel irgendwie, also hau einfach so raus, was unsere GewinnerInnen sind.
Ja, wir haben ja vielleicht einfach noch mal kurz zur Erwähnung für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal haben wir von Christian vor Ort in Foy gekaufte Fudge-Selections verlost. Ja, also wirklich original Fudge aus Foy. Leider nicht von Granny Smith hergestellt, sondern aber von einer wahrscheinlich ähnlich kompetenten Manufaktur. Also definitiv, weil ich habe ja auch was bekommen und es ist sehr, sehr, sehr köstlich. Jedenfalls haben wir 2 Packungen von diesem Super Fudge aus Foy verlost und es haben sich einige Menschen daran beteiligt und wir haben vorhin unseren Zufallsgenerator angeworfen und gezogen einmal Sarah und einmal Sissy.
Und ihr bekommt
Beide mit Sarah und Sissy. Es war reiner Zufall. Und natürlich bekommt ihr auch direkt von uns Bescheid. Also wir schreiben euch auch an. Und wahrscheinlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kann es sein, dass diese Fatsch-Päckchen schon bei den neuen oder bei den Gewinnerinnen angekommen sein werden. Das ist im
Es hängt jetzt davon ab, wie so die vorweihnachtliche Postlage so ist. Die liegen ja hier. Ich muss eigentlich im Prinzip nur sie in ein kleines Päckchen reinpacken und Adresse drauf und ab dafür. Ja. Aber schauen wir mal. Also nagelt uns nicht darauf fest, aber ihr könnt davon ausgehen, es wird wohl noch in diesem Jahr klappen.
Ja, gehe ich jetzt auch mal von aus. Also liebe Sarah, liebe Sissy, schön, dass ihr mitgemacht habt und viel Spaß damit und guten Appetit. Und womöglich sollen wir noch ein Buch dazu packen jeweils?
Das wäre eine Möglichkeit.
Sind wir großzügig und
packen, ist ja Weihnachten.
Ist ja Weihnachten. Also. Genau. Dann, das ist ja richtig Weihnachten jetzt.
Ja,
also das war die zweite Bescherung und ansonsten, ja, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, frohe Weihnachten oder hast du noch warme
Sowas
Worte?
Ähnliches. Also ich hätte noch eine Information verbunden mit einem Link, den ich dir oder zwei kleine Informationen. Eine ist verbunden mit einem Link, den ich dir auch noch für die Shownotes gebe, weil aus Gründen habe ich aktuell eins meiner liebsten Weihnachtslieder zumindest stimmlich vertont. Und für den Fall, dass mich jemand mal eins meiner Lieblingsweihnachtslieder singen hören möchte, wäre das in diesem privaten YouTube-Link, weil ich das nicht komplett an alle freigeben möchte, mehr oder weniger exklusiv nutzbar für euch.
Schön.
Das wäre Nummer 1.
Ist aber nicht Riding Home for Christmas?
Nein, das ist es nicht. Da könnte ich natürlich vielleicht auch noch mal eine irgendwie so eine kleine Video-Sache draus machen und das Ganze dann da auch noch posten. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das zukünftig, also zumindest in den nächsten Jahren, wie wir weiter das noch machen, dass dann immer unser Intro wird für Weihnachten. Aber Absolut. Es könnte ja auch sein, dass alles wieder ganz anders kommt. Wir werden
das
es
ist natürlich,
dann
wir
wissen.
Es sehen.
Wir werden es dann wissen, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist. Christian, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir uns jetzt auf noch mindestens ein weiteres Podcast-Jahr gerade eben committed haben? Oder vielmehr, dass du uns beide dazu committed hast?
Ja, wir haben eigentlich in den letzten Malen, wo wir uns so unterhalten haben, haben wir da also noch keine nachlassende Lust irgendwie verspürt, oder wie?
Nee, das stimmt. Also
wir machen einfach. Du, und wenn wir plötzlich mitten im Jahr aufhören, dann hören wir eben auf.
Ja, aber das wird nicht passieren.
Gott, nein.
Mach den Leuten keine Angst. Und mir auch nicht.
Nein, wir sind eben. Es ist ja Weihnachten und da macht man keine Angst.
Genau. Ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf dieses dein Lieblingsweihnachtslied. Also.
Ja. Und die zweite Ankündigung bezieht sich auf ein weiteres meiner liebsten Weihnachtslieder, denn ich habe mir so gedacht, wir sind ja hier alles andere als perfekt im Saloon und deswegen habe ich, als ich letztens mit Simone mal wieder an einem kleinen Workshop teilgenommen habe von einem weihnachtlichen Gospelchor-Projekt, habe ich die Frage dort gestellt, ob eine dieser Aufnahmen, die wir tatsächlich von der ersten und einzigen Probe dieses Liedes gemacht haben, unser Outro sein darf. Und also die Leutchen von Light Hill Gospel haben es zumindest nicht mit einem vehementen Kopfschütteln bedacht. Und auch Jared, der also quasi diesem durchaus altbekannten Titel ein, wie ich finde, sehr interessantes und schönes neues Arrangement gegeben hat, fand das auch schön. Und deswegen würde ich jetzt, solltest du nicht noch ein paar populäre letzte Worte haben, auf einen Knopf drücken.
Drücke auf den Knopf, vorher wünsche ich allen noch frohe Weihnachten und wir kommen dieses Jahr noch einmal, nämlich an Silvester, ihr werdet uns so schnell nicht los, dann mit einer Rückschau auf 2024 und einer Vorschau auf 2025 und jetzt bin ich total gespannt, was wir gleich zu hören bekommen. Habt es schön an Weihnachten, seid lieb zueinander und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Genau, was Karin gesagt hat.
Schnief. Ach, es ist echt richtig schön. Wow.
Ja, ach. Allerdings, das hat mich so teilweise so weggebrezelt währenddessen, dass ich mir dachte, wie sollst du das jetzt bitte schön singen? Aber ja, da hilft der Chor dann auch weiter. Wenn der eine gerade mal nicht kann, kann der andere dann das singen. Ja, und wunderbar. Ich freue mich, und das ist jetzt auch nochmal eine kleine Ansage für alle diejenigen, die sich durch Zufall am 22. Dezember in Berlin befinden sollten. Und
sozusagen Lust am hätten, Tag der Auktion.
Sozusagen, ja. Mhm. Die könnten in die Erlöserkirche in Berlin-Rummelsburg kommen. Dort gibt es einen Gospel Church, also einen Gottesdienst mit eben insgesamt 7 von dem Chor dann zur Verfügung gestellten Liedern, wozu auch Stille Nacht gehören wird.
Mm, sehr schön. Das packen wir auch in die Shownotes, ja. Diese Info. Und ja, kommet in Scharen, ihr Kinderlein.
Ja, ja. Also sehr gerne, weil auch die anderen Lieder sind durchaus cool. Das ist natürlich eins der schönsten. Ja, ah, die gut. Anderen sind durchaus ein bisschen mehr funky. Aber ich finde insgesamt die Stimmung dabei, die wird ganz toll sein. Da bin ich mir sicher.
Das glaube ich auch. Glaube ich ungesehen.
Genau.
So, ehe jetzt hier der Hund hier Haus und Hof zusammen, und weil der rast hier gerade wie ein Berserker durch die Gegend und schmeißt mit seinen Spielsachen rum, würde ich sagen, frohe Weihnachten.
Ja.
Und
wie Karin vorhin schon gesagt hat, habt euch gegenseitig lieb über Weihnachten. Kommt ins neue Jahr, brauchen wir noch nicht zu sagen, denn da haben wir ja noch was. Aber bleibt übrig bis zur Silvesterfolge, und wir hören uns.
Wir hören uns. Tschüss. Bis dann.